So, Carsten, was machen wir denn heute?
Ich dachte, wir machen jetzt hier so Online-Training.
Ja, ich habe jetzt kein Programm für unseren Podcast heute. Hast du irgendwas vorbereitet?
Ich dachte, wir machen Training.
Ach ja, Training. Du weißt doch, dass wir freitags Podcast haben.
Ist schon Freitag?
Ja, heute ist Freitag.
Scheiß Homeoffice, ist irgendwie jeder Tag ist derselbe. Und jetzt?
Jetzt müssen wir so tun, als hätten wir einen Plan. Wenn wir clever sind, dann kriegt's keiner mit.
Genau, wenn es gut funktioniert, war es ein guter Plan. Und wenn es nicht funktioniert, dann
war's Freestyle.
Habt ihr es einfach nicht verstanden. Punkt.
Okay, Augen zu und durch.
Bams.
Coach Potatoes.
So, Carsten. Na? Haben wir uns eingefunden?
Ja, wie früher bin ich erstmal 11 Runden um den Platz gelaufen, um es erstmal überlegen, scheiße, was machen wir jetzt?
Ganz einfach, was wir machen. Wir labern.
Wir labern, genau. Ne? Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo man zum Training gekommen ist und dann hieß es erstmal, ja, jetzt lauft ihr erstmal 12 Runden um den Platz, ihr Luschen, und dann rennst du da, läufst du 12 Runden um den Platz und denkst, Alter, ich bin noch beim Football, nicht beim Marathon. Und Jahre später haben wir was festgestellt?
Ja, einfach die Zeit zum Nachdenken überbrücken.
Genau, und ich dachte, die konnten einfach die Leute nicht durchzählen. Nein, die haben erstmal überlegt, was machen wir denn heute?
Und gelästert.
Oh, und gelästert, ne, ja. Ja. Aber eigentlich total witzig, ne? Lässt die Leute 12 Runden, 3000 Runden um den Platz laufen, ne? Dann schickst du dir schon ein Warm-up von 30 Minuten.
Dann ist das Training eigentlich schon wieder vorbei.
Dann ist das Training schon fast vorbei und dann haben sie sich einen Drill überlegt.
Ja gut, aber unser Podcast hat ja jetzt gerade erst angefangen. Dem findigen Zuhörer wird auch vielleicht aufgefallen sein, dass die 2-Wochen-Regel durchbrochen worden ist. Nachdem jetzt doch sehr viele Leute gesagt haben, 2 Stunden 40 könnte doch ein bisschen zu viel sein, haben wir gesagt, okay, dann lagern wir die Interviews aus und die kommen halt zwischen den großen Sendungen. Und letzte Woche hatten wir das erste Interview mit der Ulrike gehabt von den Wittenberg Saints.
Und die mit der NFL zusammenarbeiten. Ich wollte es nur mal sagen, die arbeiten mit der NFL zusammen.
Big Business. Und für nächsten Sonntag haben wir ja auch schon wieder einen Interviewpartner am Kasten.
Oh ja, da hatten wir auch eine Profiliga. Nee, Quatsch, keine Profiliga. Aber im Prinzip sowas ähnliches wie eine ELF. Also eine Liga, die keine Vereine hat, sondern mehr Clubs. Die Queens Football League, die haben uns ganz schön aufgeschlaut, wie die ganzen Sachen rangehen. Und ich fand das teilweise, ich spoiler mal, schon krass geil, wie man so eine Sachen aufziehen kann.
Interessante Idee dahinter, auf jeden Fall. Und mehr dazu hört ihr dann am nächsten Sonntag. Und ansonsten noch der Hinweis, dass wir mit der Playlist fortfahren. Nur mit einem kleinen Umweg. Ich habe ja festgestellt, dass man diese Playlist halb veröffentlichen kann. Also man findet sie bei Spotify auf meinem Profil. Ihr müsst da nach meinem Namen suchen. Florian Döring, Döring mit OE. Und da findet ihr die Playlist Kartoffelsalat, die dann jetzt jede Woche aktualisiert wird mit ein paar neuen Songs. Und wer Interesse hat, kann dieser Liste folgen und sich die Musik reinziehen.
Apropos Fässerchen, wie nennen wir jetzt die Folge eigentlich?
Die Folge hier?
Ja.
Quatschkartoffeln mit Laberlauch.
Stimmt, da hat doch jemand gesagt, wir wären Laberlauch, ne? Einer. Ich bin's ein bisschen despektierlich, weil wir sind doch mehr als nur ein Lauch zusammen, oder?
Wir sind ein Strom.
Wir sind ein Strom. Wir sind ein Bündel. 1,99 beim Discounter des Vertrauens. Achtung, nicht fettfrei.
Ein Strom Laberlauch.
Aber schön mit Hack.
Oh, German Sushi, das wäre schön.
Genau, wie nennt man Mettbrötchen in Japan? German Sushi.
Genau, haben wir auch schon gleich den Titel für diese aktuelle Folge gefunden. Mann, das geht der Schlag auf Schlag hier.
Ey, wir haben Schlagrate.
Bei uns haben sich jetzt auch ein paar Leute gemeldet, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass sie sich mal bei uns melden.
Oh, jetzt kommt's.
beziehungsweise, dass sie den Podcast hören. Und zwar Coach Andy Reichel, der hat ja neulich Geburtstag gehabt, letzte Woche. Übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, lieber Andy.
Ah, Jugendnatio-Coach unter anderem, ne?
Ja, unter anderem. Und der hört auch unseren Podcast und der findet den sogar gut. Das finde ich total genial, dass unser alter Coach da auch mit reinhört und seinen Spaß hat.
Also viele Grüße an Andy und alles, was du ihm jemals als Coaching Points an den Kopf geworfen hast. Du hattest vollkommen recht.
Coach Andy hatte ich kennengelernt 1999. Das war mein Seniorjahr bei der Bears-Jugend. Da hat er als Coach übernommen. Und von ihm habe ich damals wirklich dann endlich mal umfassend Football beigebracht bekommen. Also da haben sich dann Puzzleteile zusammengesetzt, die vorher gefehlt haben. Und was er immer sehr gut konnte, ist die Leidenschaft für Football zu entfachen. Und unter ihm hat das jede Menge Spaß gemacht. Und das war quasi unser erster Jugendcoach, der uns ja auch auf Augenhöhe gecoacht hat. Also auch mit Respekt und dergleichen.
Und nicht von der Körpergröße her, wohlgemerkt.
Richtig.
Ja, also einer der schönsten Sprüche, die ich immer noch irgendwie drin habe, ist, da geht es im Prinzip eigentlich so drum, ist ein relativ doofer Spruch. Ja, aber da steckt so viel Wahrheit drin, was so Menschenkenntnis angeht. Zu mir hat er gesagt, ne, Carsten, dich darf man nicht loben, dann wirst du nachlässig.
Ja, also, das stimmt.
Ja, das ist der Preuße, ne? Der Preuße kennt kein Lob.
Ja,
der kennt nur nicht meckern.
Ist schon Lob. Wir haben das schon mal neulich angesprochen, ja.
Ja, und da war so viel Wahrheit hinter. Und dann habe ich erst mal Jahre später gemerkt, wie viel, dass man als Coach auch wissen muss, was in den Leuten vor sich geht und auch ein Auge dafür haben muss.
Ja, und noch jemand, der sich gemeldet hat, von dem ich das auch nicht vermutet hätte. Ich hoffe, ich spreche jetzt seinen Namen richtig aus. Dohan Östinser. Östinser? Dohan, tut mir leid, falls du das hörst. Big sorry, dass ich das nicht richtig aussprechen kann. Von den Rebels. Ich glaube, sportlicher Direktor.
Ja, übrigens, also ich spreche jetzt seinen Namen nicht falsch aus, ne? Aber ich spreche ihn jetzt auch nicht richtig aus, um dich nicht bloßzustellen.
Du lässt es gleich ganz bleiben, ne?
Genau. Ich habe da so ein Faible, manche Sachen einfach falsch auszusprechen. Ne? Sorry, aber ich kenne das, ne? Mein Nachname Stümpel wurde tausendfach falsch geschrieben, tausendfach falsch ausgesprochen. Ne? Und ich wollte mich schon mal Müller nennen.
Ja, im Prinzip war dein Nachname auch dein Spitzname.
Witzigerweise ist es ein Familienfluch. Also die Stümpels, die männlichen Stümpels in der Familie, ne, die brauchten eigentlich nie einen Vornamen außer in der Familie.
Ja, siehst du, ich habe gleich einen komplett neuen Namen gekriegt.
Ja, ne? Nur weil keiner sich vorstellen könnte, dass man Döring auch mit OE schreiben kann.
Und noch jemand, der sich gemeldet hat, von dem wir beide wahrscheinlich nicht vermutet hätten, dass er sich meldet und dass er unseren Podcast mit Wohlwollen hört. Wir haben ihn letztes Mal kurz erwähnt. Tom Balko.
Hey, Long Tom. Ja.
Tom hat sich bei mir über Instagram gemeldet und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, war ganz nett. Und habe ihn dann auch mal gefragt, ob er Lust hätte, bei uns ein Interview mitzumachen.
Und?
Er war nicht abgeneigt.
Oh, er war nicht abgeneigt. Ist ja quasi eine vollkommene gerechtfertigte Zusage.
Ja, also ich glaube, das könnte sehr interessant sein, weil er also,
Tom,
ja auch.
Du bist gebucht. Punkt.
Weil er auch lange Zeit bei der Frauennatio mit aktiv war. Und da wäre es ja auf jeden Fall mal interessant zu hören, was da so geht, so ein paar Eindrücke aus der Natio zu kriegen. Und mich würde halt auch wirklich brennend mal interessieren, weil er ja quasi die Berlin Knights ins Leben gerufen hat, wie er das so angestellt hat. Ne?
Ja, ne, ich glaube, der Tom ist ja eh ein sehr, sehr umtriebiger. Der ist, glaube ich, dabei auch im Landesverband in Berlin tätig und ich glaube jetzt auch in der Frauen-Football-Kommission. Also auf gut Deutsch, er deckt ja momentan so eine ziemlich große Bandbreite ab. Ne? Mhm. Von Coaching, Jugendmannschaften, Herrenmannschaften, Damenmannschaften im Verband, Landesverband, im Dachverband und so weiter und so fort. Also ich glaube, da reißen wir wieder mal die 30 Minuten jetzt schon.
Definitiv, könnte interessant werden. Und persönlich gefreut habe ich mich auch, dass sich dann Sandra Bartel bei mir gemeldet hat. Die wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Sandra Bartel hat bei den Cobra Ladies gespielt und war da auch als O-Line-Coach tätig. Die hat mir dann über Facebook geschrieben, die findet den Podcast auch ganz toll und ich bin gerade dran, sie zu überzeugen, ob sie vielleicht mal für ein Interview zur Verfügung stehen würde, weil der 12-millionste deutsche Meister, da mal so ein paar Insights zu kriegen, wäre doch auch ganz interessant.
Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, ich glaube, die Berlin Cobra Ladies haben im Prinzip quasi ein Abo auf den Ladies Bowl. Kann man schon fast so behaupten. Mangels eigener Leistung wohlgemerkt. Ne? Nicht Gewohnheitsrecht, sondern weil sie entsprechende Leistung haben. Und da muss ich auch mal kurz mal Bernd Gottschalk erwähnen, dankenswerterweise. Von ihm habe ich im Prinzip Scouting mitgelernt. Ne? Also was man alles machen kann, damit man alles Mögliche weiß. Und das ist total genial. Und dann fragt man sich, wieso die Cobra Ladies so viel Meisterschaften gewonnen haben. Ne? Vorbereitung ist das scheiß halbe Leben. Richtig. So wie wir diesen Podcast heute vorbereitet haben.
Na, Bernds Schlüsselspruch, ich habe ja von ihm mehrere Jahre lang gelernt und das haben ja auch die Coaches, so wie Sandra Bartel, haben ja von ihm auch gelernt. Und sein Schlüsselspruch war immer, und der passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, Erfolg ist planbar. Ne, wenn man sich entsprechend vorbereitet, dann kann man den Erfolg vorbereiten. Und das hat er auch immer gelebt und hat sich minutiös immer auf jedes Spiel vorbereitet. Und das war einer der Erfolgsrezepte der Berlin Cobra Ladies. Und irgendwann hat er mal aufgehört, aber die Damen, die Coaches, die dort geblieben sind und unter ihm gelernt haben, haben ja sein Vermächtnis fortgesetzt, so wie ihm das beigebracht hat. Und ist immer noch ein Garant für Erfolg, wie ich meine.
Ja, ich muss auch sagen, beim Bernd Gottschalk, ich hatte den mit im Camp mal gehabt und da durfte ich dann zum ersten Mal auch mal Linebacker coachen und dann war da eine Unit dran mit Blockshedding und ich war gerade überlegen, ja, was machen wir? Und dann hat er gesagt, ey, komm, ich hab mal eine Idee, ich helfe dir mal kurz auf die Sprünge. War total genial, ne? Also nicht so von, ne, die andere so, ey, was hast du für eine Ahnung, bist gerade die Rookie-Coach oder sowas, sondern so direkt so, bams, auf eine Augenhöhe und hat mir ein paar Sachen gezeigt. Da sind mir teilweise echt die Schuppen von den Augen gefallen. Kennst du noch von früher so diesen Trill, ne, du stehst vorne und vor dir stehen so drei Linien.
Ach so, das.
Drei Menschen vorne und viele Menschen dahinter. Und immer rennt einer abwechselnd auf dich zu und hält den Helm in deinen Helm rein. Hieß denn früher dann immer Hitting Twist, ne? Also, ne? Schädeln zum Warmwerden. So ein Bordline-Trill auf, zum Block-Shedding. Und ich dachte mir so, Alter, na, wie viel Dutzend Jahren erkenne ich jetzt endlich mal den Sinn des Trills, nachdem ihn mir endlich mal einer erklärt? Ne? Bei all die Mannschaften vorher, ne? Schädeln. Und dann auf einmal Block-Shedding. Ach, der Helm, der ist nur zum Schutz gedacht. Ach. Es soll gar nicht zum Helm zu dem Kontakt kommen. Ach, fuck, was haben wir jahrelang falsch gemacht?
Ja, also auf jeden Fall Andi Reichelt und Bernd Gottschalk, die zwei Männer, von denen ich quasi Football gelernt habe und wofür ich beiden auch sehr dankbar bin. Weißt du, was ich dich schon mal fragen wollte seit Episode 2?
Oh, jetzt kommt's.
Nichts Tolles. Wann war eigentlich mal dein letztes GFL-Spiel, was du geguckt hast?
Das letzte GFL-Spiel, du meinst live oder im Stream?
Nö, so richtig vor Ort.
So richtig vor Ort, das müsste dann noch, ein Klassiker. Crocodiles gegen Panther in Köln.
Natürlich Panther, was sonst?
Ja, aber in Köln halt, ne? Wir waren dann auch im Stadion auf Kosten der Kölner. War toll und da hatte ich auch mal gesehen, so ein relativ kleines Stadion war das, mit nur einer Tribüne, so ein bisschen wie hohe Luft, ne? Aber mit sehr viel drumherum und so eine kleine Tribüne, wo ich, naja, ich habe jetzt nicht mitgezählt, ehrlich gesagt, ich wollte ein Spiel gucken, habe die Leute nicht durchgezählt, aber sag mal so, da passen auf der Tribüne vielleicht 4000 Leute, ne? Und wenn dann nur 2000 drin sind, wirkt es trotzdem voll, weil die Leute machen sich halt breit. Ne? Aber da kam Stimmung auf. Die haben auch ein paar kleine Bütchen vorher aufgebaut. Ne? Der Ralf Kleinmann stand dann für Jens und Kunst zur Verfügung, zum Gespräch und sowas. Der Jan Stecker war vor Ort. Das war so richtig so zum Anfassen. Das war richtig cool. Also von der Art und Weise fand ich das ziemlich profihaft aufgezogen. Also für unsere Verhältnisse, für unsere GFL-Verhältnisse. Es war vorzeigbar. Es war richtig vorzeigbar, fand ich. Ne? Mit relativ viel Aufwand gemacht, aber so, dass du das Gefühl hattest, es ist cool. Ne? Also ja. Köln würde ich mir jetzt öfters nochmal anschauen, weil das fand ich jetzt so ein Kontrastprogramm zu anderen Vereinen in anderen Städten, ich nenne jetzt keine Namen, doch gut aufgezogen.
Und wann war das?
Das muss 2019 gewesen sein.
Na, gar nicht so lange her.
Ja. Und bei dir?
Also als Zuschauer ist das schon Ewigkeiten her. Ich habe ja 2016 habe ich bei den Adlern die O-Line gecoacht oder mit die O-Line gecoacht. Und da habe ich halt als Trainer so die GFL-Spiele mitgemacht, aber als Zuschauer war ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr da.
Ja, das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Ammenmärchen oder so ein Gefühl, dass viele denken, ja, wenn du an der Seitenlinie stehst, dann siehst du total viel vom Spiel, dann bist du mal voll dabei. Wie oft ist es dir als Coach schon mal passiert, dass du fragen musstest, wie ist eigentlich der Score?
Naja, das kommt drauf an, in welcher Funktion ich dann unterwegs bin. Also wenn ich jetzt irgendwie als Offense-Coordinator oder Head-Coach unterwegs bin, dann schreibe ich mir das auf meinen schlauen Zettel.
Ja.
Wenn ich als O-Line-Coach unterwegs bin, dann achte ich nicht so darauf, dann interessieren mich andere Dinge.
Also kann man im Prinzip sagen, dass du als Position-Coach, sag ich mal, fast mit am wenigsten vom Spiel mitkriegst, weil entweder bist du damit beschäftigt, deine eigene Unit noch am Rand zu coachen, die noch Verbesserungsvorschläge reinzubringen oder bist damit beschäftigt, deine Unit auf dem Feld zu beobachten?
Na klar, ich meine, als Head Coach oder Koordinator musst du ja die Taktik halt vorgeben bzw. gestalten und dazu gehört ja dann eben ein Blick auf die Uhr und auf das Scoreboard. Da sollte man sowas schon wissen. Und wie du gerade gesagt hast, als Position Coach bin ich dann halt eher ständig dabei, halt nachzubessern, Technik zu korrigieren, die Motivation hochzuhalten. Klar spielt man mal so zwischendurch auf Scoreboard, aber wenn du das Scoreboard nicht im Blick hast, weil das irgendwo steht, wo du gerade nicht hingucken kannst, dann versuchst du vielleicht noch mitzuzählen, aber das war's.
Ja, was ich mal gemerkt habe als Coach ist, wenn Spieler oder Spielerinnen verletzt sind, es gibt ja manche, die sagen, ja, dann bin ich verletzt, dann gehe ich auf die Zuschauertribüne, fand ich immer total blöd. Oder stehen halt in der Teamzone halt, sag ich mal, dumm rum. Was ich mal gemerkt habe, es gibt dir eine gute Aufgabe, weil es gibt immer Aufgaben, die du abgeben kannst. Beste war, wenn du der einzige Position-Coach bist an den Tag, ne, dann nimmst du einen verletzten Spieler und sagst, okay, kannst du mal für mich die und die Sachen checken auf dem Spielfeld. Das ist ein zweites Paar Augen.
Oder einfach nur die Statistik führen.
Oder einfach nur eine Statistik führen. Ne? Das habe ich mal mit einer Spielerin gehabt, die hatte so ein kleines Tief gehabt, verletzungsbedingt und so weiter und so fort. Und ich habe ihr einfach meinen Statistikbogen gegeben, den ich witzigerweise immer dabei habe, aber irgendwie nie ausfüllen konnte, weil ich mit tausend anderen Sachen beschäftigt war. Ne? Mhm. Und die war hellauf begeistert und hat auf einmal gesagt, ich habe gerade bei dem Spiel so viele Sachen auf einmal gelernt.
Ja.
Einfach nur vom Sachen aufschreiben.
Ja, man kriegt dann einen anderen Blickwinkel dafür.
Genau. Wann hast du mal das Gefühl gehabt, dass du das Spiel, sag ich mal, durchschaust als Spieler oder als Trainer? So diesen Gameflow lesen auf einmal. Dieser klassische Filmaugenblick, das Spiel läuft vor dir auf einmal in Zeitlupe ab.
Also du meinst diesen Tunnelblick?
Diesen Tunnelblick, diesen richtigen Zoom.
Nicht das Spiel zu verstehen, sondern in diesem Moment zu sein.
Genau, diesen Moment.
Da gibt es, also als Spieler, das war ein Jugendspiel gewesen. Da hatten wir Halbfinale gegen die Hamburg Blue Devils gewesen. Spiel gegen die gehabt. Und das waren damals noch richtige Mutanten. keine Ahnung, was die da ins Trinkwasser bekommen hatten. Und ich war sonst eigentlich Tackle und musste dann als Center rein, weil der Center so verprügelt wurde, dass er keinen Bock hatte. Der war nicht verletzt, er hatte einfach keinen Bock mehr. Und gut. Ich als Center rein, hab's vorher noch nie gemacht. Kommen wir dann aus dem Huddle raus und dann drehe ich mich um und auf einmal Sonnenfinsternis. Dann haben die mir einen Noseguard vorgestellt mit 1,95 Größe. Und dann ging's los. Und da kann ich mich noch an fast jeden Moment erinnern, weil das halt so intensiv war. Das war ja schon eine halbe Keilerei. Das Spiel hat man dann ganz knapp verloren. Und ein zweiter Moment als Spieler war dann ein paar Wochen später dann in der Jugendauswahl, weil wir genau gegen die gleichen Leute gespielt haben.
Nein!
und das war, da war richtig Prügel bezogen. Also das war kein Blocken mehr an sich, sondern im Prinzip haben wir wie im PAT in der Line die Beine hintereinander verschränkt, die Arme irgendwie vor den Kopf genommen.
Die Klassiker, schön die Unterarme irgendwo reingerammt.
Genau, einfach nur Prügel kassiert und einfach nur geguckt, dass sie nicht durch die Gaps kommen. war kein schöner Football und es hat weh getan. Und als Trainer hatte ich so einen Moment, da war ich bei der Cobra Juniors GFL unter Bert Gottschalk, da war ich Online-Coach und da hatten wir ein Freundschaftsspiel gehabt, was wir anlässlich zum Umbau unseres Stadions gehabt hatten. Da waren dann so ein paar Lokalpolitiker dabei, der Bezirksbürgermeister und sowas. Dann gab es auch eine Zeremonie mit Ballübergabe und sowas. Und anmarschiert sind Remscheid Amboss. Und da war auch schon der Philipp Stoßberg dabei. Da haben wir uns aber noch nicht wirklich gekannt. Der war der Roland-Coach auf der anderen Seite. Schöne Grüße an Philipp. Und das war so ein krasses Spiel. Also als die Jungs da aus den Kabinen gekommen sind, war so der typische Moment, der der eine oder andere kennt. Wer von denen sind die Receiver? Die sahen alle aus wie Linebacker. Und waren alle auch so richtige Viecher. Und die Cobras waren halt so kleine Smurfs, so kleine Schlümpfe. Und das war ein astreines Spiel, Geschwindigkeit und Technik gegen Kraft, also Athletik. Also die waren jetzt nicht plump oder sowas, die waren kräftig, gut ausgebildet und haben da voll durchgezogen. Und es war wirklich Technik gegen Kraft, was wir nur ganz knapp gewonnen haben. Und das war so ein intensives Spiel, da habe ich im Prinzip jede Minute ausgekostet. Also da war ich wirklich als Position-Coach wirklich permanent dabei, die O-Line zu coachen, weil wir uns wirklich keinen Fehler leisten konnten, weil sonst hätte der Quarterback hinten voll auf die Fresse gekriegt. Und es hat richtig Spaß gemacht. Das war eins meiner geilsten Spiele als Coach.
Also, bei dir? Also ich muss mich daran erinnern, mein erstes großes Aha-Erlebnis war, wo ich sage, ne, Learning by Doing kann auch manchmal ganz schön wehtun, war auch Blue Devils. Mhm. Ne, und kurz bevor wir aus dem Bus ausstiegen, Jugend, kam dann ein in diesem Podcast schon genannter Coach zu mir und hat gesagt, Carsten, du musst linker Tackle spielen, starting. Ich habe bis dahin noch nie Offense gespielt. Nix, niente nada, nicht mal als Backup. Ich war immer Defense. Und dachte mir so, okay. Also da geben wir so ein bisschen die Flinte, ne? So ein ganz kleines bisschen, dachte mir so, ey, fuck it, was soll passieren? Von Europa aus, weil der Starting Defense End, das kann passieren. Meine Fresse, hab ich Prügel passiert. Ne? Ich bin der Meinung, da habe ich Lernen durch Schmerz wirklich perfektioniert. Ne? Ich habe den so gut wie nie irgendwie blocken können. Ich habe nur, sag ich mal, denn da auf immer Kick and Slide reingeprügelt bekommen. Mhm. Beziehungsweise Verständnis, warum man sowas vielleicht theoretisch machen sollte. Da habe ich dann so den Gameflow von der falschen Seite gesehen, nämlich gar nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, ne, okay, Carsten, du musst dir mal wirklich mal alles mal angenau anschauen. Und dann das folgende Jahr, dann habe ich mal auch mal Zeit genommen, wenn ich mal verletzt war oder zu spät zum Training war, einfach mal zu beobachten, um dann mal das Gefühl zu kriegen, was ist eigentlich dieser Gameflow, was ist eigentlich diese Bewegung in der Masse der Leute. Ne, wenn du in der Defense-Line stehst, das ist ja eigentlich halt relativ scheißegal. Ne? Da versuchst du den Offense-Liner irgendwie wegzuprügeln und irgendwie mit einem Ball zu töten.
Ja, zumindest damals.
Heute zumindest ist damals, ne? Aber das richtig große Aha-Erlebnis kam dann wirklich erst, als ich in die Regionalliga zu den Bears kam und dann zum ersten Mal zum Beispiel einen Pull erlebt hat, der funktioniert hat, Licht ausgeht und sowas. Ne? Dann siehst du auf einmal andere Geschwindigkeiten. Und da war ich halt auch nicht wirklich Starter erstmal am Anfang, ne? Weil Bundeswehr und sowas war nicht gerade zuträglich der Trainingsbeteiligung. Und dann habe ich auf der Geschwindigkeit auch den Gameflow wirklich erzwungen gekriegt, um zu sehen, Jugend ist halt langsamer.
Ja. Ne?
Und Herrn Regio aufwärts ist halt eine Geschwindigkeit ein bisschen anders. Brutalität ist ein bisschen anders. Und dann habe ich es mir halt reingezwungen. Und danach ging es richtig gut, muss ich sagen. Und so mache ich es dann auch, wenn wir Defense coachen oder sowas und jemand Neues dabei ist, packe ich sie nach hinten ganz tief in die Zone rein und sage dann erstmal, wenn sie noch nicht mitspielen, okay, beobachte erstmal, wo geht's überall hin? Ne? Entwickle erstmal schon mal am Anfang ein Gespür dafür.
Das meinte ich vorhin mit diesen Puzzleteilen, die sich bei Andy Reichel dann zusammengesetzt haben.
Ja.
Weil bei den Bears hatten wir, also wir haben ja schon eine Weile zusammengespielt unter den alten Coaches.
Ja.
Und ich erinnere mal gerne an dieses Spiel gegen Cottbus, wo wir zum ersten Mal eine 3-5-Defense gespielt haben, ja, und wir als Offense-Line einfach nicht wussten, dürfen die das?
Wo sind die?
Was sollen wir hier blocken? Und es hat uns ja keiner erklärt und ich glaube, unsere Coaches wussten das ja selber nicht. Und da sind ja, wir hatten ja viele Informationen nicht. Wir hatten eine lausige Technik, die Taktik war nicht immer klar gewesen und ich habe das Spiel auch einfach nicht verstanden. Und das hat sich dann auch erst unter Coach Reichel dann geändert, weil der uns das dann ganzheitlich mal erklärt hat, was eigentlich zum Beispiel der Sinn eines ISO-Plays ist oder so, ne? Ja. Und was die Rolle eines O-Liners dabei sein sollte.
Ja, ich muss mich daran erinnern, wie du in Uerding den Jungs versuchst hast, mal so ein bisschen Zone-Blocking näher zu bringen, ne?
Mhm.
Und dann hieß es dann auf einmal, der andere Coach dabei war der Philipp Stoßberg, der ist dann mal kurz einen USB-Stick holen gegangen für 4 Stunden.
Ja, weil ich den vergessen hatte.
Kannst du mal ganz kurz die Defense übernehmen? Und ich gefragt habe, was kann ich machen? Ja, mach, was dir gefällt. Und ich dachte mir so, sind wir mal Retro und ich stelle den Kälte einfach mal eine 5er-Defense-Line dagegen. Mhm. Und du bist ja vollkommen ausgetickt, in Anführungsstrichen, ne? Weil die Jungs wussten überhaupt nicht, was zu tun ist, weil die kann ja nur 3er- und 4er-Line.
Mhm.
Und auf einmal war voll. Ne? Das war so mit Double Teams irgendwie komisch.
Ja, gut, das ist dann muss man das Verhalten natürlich vorher vorbereiten, ne? Mein lieber Carsten.
Vorbereitung ist das halbe Leben, ne?
Mhm, auch nicht das Training anderer Leute zu sabotieren.
Ja, und das ist ja auch etwas, was ich beim Scouting gelernt habe. Vorbereitung ist das halbe Leben. Wenn du, sag ich mal, auf bestimmte Situationen vorbereitet bist, ne, dann bist du auch auf Situationen vorbereitet, die du gar nicht im Fokus hattest, weil du hast A, eine gewisse Routine und kannst eventuell sogar Transferleistungen abbringen. Ne? Wenn das so ist, dann ist das so. Ne? Wenn ich 4 Defense-Liner habe und kann dann mindestens ein Double-Team machen und wenn ich 5 habe, dann kann ich kein Double-Team machen. Transferleistung, vollbracht.
Ja, aber das muss man auch erstmal beibringen und anhand von Spielsituationen auch beibringen.
Genau, und das ist ja momentan ein bisschen schwierig, ne?
Mhm.
Ja, ich habe letztens eine Theorieeinheit gehabt, die habe ich relativ spontan abgehalten. Ja, wenn du dann kein Videomaterial momentan hast, wird es schon ein bisschen schwieriger, ne? Da musst du erstmal suchen.
Ich habe gesehen, ihr rennt jetzt irgendwie alle in Pink rum. Was hat das für eine Bewandtnis?
Im Prinzip Kampf dem Rassismus auf gut Deutsch.
Ah ja.
Ne?
Sehr löblich.
Wenn ich es jetzt richtig im Kopf hatte, hat eine ehemalige Plates-Spielerin irgendwie die Aktion hier im Raum Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. Wurde mir zumindest so zugetragen und haben jetzt einfach mal spontan mitgemacht.
Ihr dürft also als Sportler und Trainer eine eigene Meinung haben, ja? Sehr schön.
Ja, ich habe mal, als ich letztens mal nachgeschaut, habe ich festgestellt, ein Coach soll auch ein Mensch sein, ne? Und ein Mensch hat ja auch eine Meinung und darf sie auch ruhig vertreten, auch wenn Gegenfeuer kommt.
Definitiv. Ne? Ja, ich habe auch mal eine, was heißt negative? Ich habe eine kritische Kritik bekommen.
Nein.
Und da wurde so ein bisschen darauf eingegangen, dass wir in unserem Podcast ja ziemlich ELF einseitig betrachten und das halt dann auch schon ins Gehate geht und dass derjenige, der hat mich woanders halt schon kennengelernt, wo wir Meinungen zu einem anderen Thema, also Thema Coaching ausgetauscht haben und da kam mir dann so ein, dann kam der Spruch drin vor, also muss ich jetzt mal irgendwie so richtig zusammenkriegen, also dass er anhand der, ich muss das mal nur sinngemäß wiedergeben, dass er anhand dessen, was ich in diesem Austausch unter Coaches gesagt habe, hat er sich eigentlich eine positive Meinung über mich gebildet. Und im Subtext heißt es dann, dass das aber irgendwie konträr zu dem wäre, was ich zur ELF sagen würde. Und wo ich mir dann aber sage, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Darf ich als Coach keine eigene Meinung haben oder eine kritische Meinung zum Football oder... Das finde ich halt so ein bisschen schade, weil als Coach kann ich Sachen tun, aber auch was anderes denken und als Privatperson sowieso was anderes denken und eine Meinung haben. Also was ich da jetzt so ein bisschen meine, klar, also wir reden ja zum Beispiel manchmal drüber, dass wir als Spieler es irgendwie auch ganz cool fanden mit dem Schädeln. Es war halt einfach eine andere Zeit. Ja. Als Trainer würde ich das natürlich nicht coachen, das ist klar. Ne? Da gibt es auch einen Konsens, das finde ich auch in Ordnung. Aber trotzdem kann ich ja zum Beispiel sagen, die Zeit damals für mich mit Schädeln war einfach geil, das war für mich geiler Football. Oder ich coache Football, muss aber deswegen noch lange nicht ein weiteres Football-Projekt so wie die ELF gut finden.
No? Ja, das ist es ja. Wir sind ja momentan in so einer Zeit, wo, sag ich mal, viele Leute ja, ich glaube, das haben wir als Vorwurf auch gerichtet, nach dem Motto, wir sind ja mehr so Stammtisch-Laberlauchs.
Ja, ja, ist ja auch völlig
wir
okay.
Reden ja miteinander, ja. Und tauschen uns über unsere Meinungen aus. Und unsere Meinung über die ELF ist divers. Wir versuchen es trotzdem ja nicht in Gehate ausarten zu lassen, weil Gehate wäre für mich ja wirklich, ne, wir hassen sie richtig, ich hasse sie nicht. Ich stehe ja nur ziemlich kritisch gegenüber momentan. weil sie fordert sehr viel Vorschusslorbeeren ein, bekommt sehr viele Vorschusslorbeeren. Ja, im Hintergrund, glaube ich, sind viele Leute hart am Arbeiten für die ELF. Kann man ja nicht bestreiten. So mancher Output, den man so momentan in den letzten Wochen gesehen hat, war jetzt nicht so dolle, wie man sich im Prinzip von den ganzen, jetzt sage ich schon wieder, Hype erwarten könnte. Das ist so einer der Kritikpunkte. Meine größte Sorge ist eigentlich nur, dass da viel heiße Luft oben am Ende passiert nichts oder beziehungsweise es geht den Bach runter. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass dieses ganze Projekt, sage ich mal, uns irgendwie dann das Leben ein bisschen schwer macht im Sinne von Amateursport, Jugendausbildung und so weiter und so fort. Mhm. Abgesehen davon, dass es eine große Konkurrenzsituation ist. Und momentan siehst du ja gerade, da ist jetzt gerade auf einer sogenannten Meta-Ebene, also nicht Football an sich, Training an sich oder Spieler, Coaches an sich, sondern mehr auf einer höheren Ebene ist gerade echt viel Bewegung und ganz viel Durcheinander. Was hatte ich jetzt gesehen gehabt? Selbst Football, Facebook, Infoseiten, sage ich mal, bekriegen sich teilweise miteinander, haben sich jetzt auch wieder zusammengerauft. Ja, da gab es dann, sag ich mal, unschöne Kommentare und Beiträge, die auch teilweise auf persönliche Ebenen gingen. Wir waren auch in der Elf-Info-Gruppe unterwegs. Da haben wir dann auch schon gemerkt, okay, wir versuchten ja, also ich war der Meinung, wir haben versucht, sachlich zu bleiben.
Nee, ich sag mal so, also wir haben ja beide so ein bisschen, Guerilla-Marketing-mäßig sind wir da aufgetreten und haben unter unsere Posts, die andere als provokant angesehen haben, was sie aber nicht waren, haben wir unseren Hashtag gesetzt und unseren Link gesetzt. Hier, hört mal rein, haben wir auch in unserem Podcast besprochen. Und da sind ja dann auch einige wirklich steil gegangen und haben gesagt, was soll die Werbung hier, was ich verstehen kann. Und
mach den dann Kopf zu! Geh doch raus, wenn es dir nicht passt.
Du Laberlauch.
Ja, und das, ja. Also ich fand die Art und Weise, also die Brisanz, die manche da ins Weg an den Tag gelegt haben, schon teilweise echt hart. Ne? Also es war jetzt keine persönliche Beleidigung, aber es war eine gewisse Vehemenz dahinter auf einmal, ne?
Ja, das ist auch völlig okay. Also wer den Kopf rausstreckt aus dem Fenster, wird halt auch mal nass. Das wissen wir ja beide. So, und jetzt hat mich ja eben dieser Kritikbrief da erreicht, was auch völlig okay ist. Der war neutral formuliert, also es war jetzt keine Anfeindung oder so. Und ich lese mir das dann auch gerne durch und ich habe halt auch Stellung dazu genommen. Andere Meinungen sind immer willkommen. Und ich habe dann aber auch gesagt, wir sind ein Meinungspodcast. Wir vertreten hier unsere Meinung und reden halt nicht anderen nach dem Mund. Das ist, also wenn er eine andere Meinung hören will, dann soll er sich einen anderen Podcast anhören. Dann soll er sich sowas wie die Footballerei angucken, die dann da auch Interviews mit den Verantwortlichen der ELF führen über Clubhouse.
Ja, wir sind auch keine Journalisten, ne?
Wir sind keine Journalisten, ne? Da war ja so ein bisschen Kritik, naja, ihr redet über Dinge, über die ihr da keine Ahnung habt, weil ihr irgendwie nicht dabei seid. Ja, mein Gott, wie sollen wir denn auch dabei sein? Wir können auch nur das nehmen, was uns medientechnisch serviert wird, was es da an Aussagen gibt. Und die bewerten wir anhand von dem Gelesenen und unserer Erfahrung, die wir ja auch ein bisschen haben. Ne? Klar, wir sind keine Fachleute, aber worauf sollen wir denn sonst unsere Meinung aufbauen? Und diese Meinung, die wir uns aufbauen, geben wir wieder und muss nicht jedem gefallen. Wir überspitzen vielleicht auch so gewisse Sachen, ne? wenn wir jetzt über Logos der ELF reden.
Oh, das Logo, ja.
Ja, da kommt ja auch gleich wieder was. Aber ne? Ein bisschen Crunch und ein bisschen Spaß dabei dürfen wir, glaube ich, auch haben. Und ich möchte ja gerne auch was Positives sehen. Aber die ELF gibt mir nicht viel, was ich gut bewerten könnte.
Also was ich mal positiv bewerten kann, ist Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja.
Ja, also das können wir auf jeden Fall sagen. Es ist momentan halt nur so eine komische Situation, weil wir haben gerade momentan eigentlich kein Geschäft. Ne? Wir können nicht richtig trainieren, wenn wir auch momentan noch in der nächsten Zeit wieder trainieren können. Wir haben keine Saison. Also wir sind gerade in so einer Art Limbo, finde ich. Ne? Das ist so irgendwo zwischen mittendrin. Mhm. Also ich habe letztens mal gesagt, wir sind momentan so, was den normalen Regelablauf Football normalerweise angehen würde. Ne? Würde ich jetzt beispielsweise vergleichen, Jahreswechsel 2017, 2018, habe ich das Gefühl, wir sind gerade so gefühlt mitten kurz nach Silvester. Also Wintertraining hat so halb angefangen, könnte bald wieder mit Kontakttraining anfangen. Und da hängen wir gefühlt schon seit Monaten drin. Ne? Und da ist die Konkurrenz halt, belebt halt ein bisschen das Geschäft, sag ich mal, auf der informellen Ebene. Und diese ELF-Infogruppe, ne, war für mich auch so eine, ja, so eine Erkenntnis. Die ist ja für Fans. Die Moderatoren haben ja dann auch entsprechend gesagt, ne, wir wollen ja nicht, dass die Leute, die kritische Sachen äußern, einfach mal runtergemacht werden, weil das ist ja nicht nur uns so ergangen, auch anderen ergangen. Mhm. Da haben wir dieses typische Facebook-Schema Filterblase auf einmal wieder erlebt, ne?
Ja.
Und das ist genau das eigentlich unser Punkt gewesen beim letzten Podcast. Der Hype um das Hype ist Willen. Ne? Und das ist eigentlich der große Punkt, der uns wirklich ein bisschen stört. Alles andere sind, finde ich, handwerkliche kleine Fehler. Wie dieses Logo von den Hamburg Sea Devils.
Ja, aber dann geht's dann auch schon wieder los, ne? Also ja. schon wieder ein Logo, was irgendwo aus dem Stock entnommen worden ist, ein bisschen drüber
gepinselt. Sie haben sich Mühe gegeben, ne? Also ich habe es ja gesucht, ne, als es dann veröffentlicht worden ist, und ich habe mir gedacht, so, das sieht ziemlich generisch aus. Mhm. Und habe dann wirklich bei Google eingegeben, ne, Devil Logo, habe dreimal runtergescrollt und da war diese Vorlage da von so einer russischen Meme-Seite. Und da haben sie im Prinzip so Wellen von Mund gemacht, also die Hälfte davon geändert, ein paar Kleinigkeiten geändert, aber auf den ersten Blick sieht jeder, Das war die Vorlage.
Ja, professionell ist doch auch was anderes, ne? Und ich meine, das ist ja auch das, was sie der AHVT vorwerfen, nicht professionell zu sein. Also es ist zwar auf einer anderen Ebene, aber...
Ja, aber teilweise ist es doch gerade Kindergarten, oder?
Ja.
Ich meine, guck dir mal unsere Lieblingsrebellen an, Restart 21.
Ja, die was benehmen sich auch gerade ein bisschen wie die Axt im Walde.
Also,
Und da möchte ich jetzt auch mal nochmal betonen, ne? Also wir äußern uns ja nicht nur kritisch der ERF gegenüber, sondern wir gucken ja uns ja auch die anderen Teilnehmer mal an und versuchen zu hinterfragen, was die da eigentlich machen, und sehen das ja auch durchaus kritisch. Also es ist ja nicht nur, dass wir über die ERF meckern, sondern wir gucken uns ja auch die AFVD an und die Restart 21 und finden da auch lange nicht alles gut, was die so machen.
Da hast du gerade einen coolen Aufhänger gemacht, ne? Weißt du, was ich jetzt letztens gelesen habe? Also ich habe das Gefühl, bei Restart 21 haben sie einen Giftschrank geöffnet. Irgendein Rechtsbeistand wohl.
Ja,
von
AFVD
hat wohl irgendwas mit der AFD zu tun. Das haben sie jetzt rausgekramt, in Anführungsstrichen. Also ich komme mal vor, als sich House of Cards, Game of Thrones in der Football-Szene gerade bewegt. Ne? Also da ist, ich warte nur, dass Tyrion Lannister irgendwo auftaucht und sagt, ich habe hier noch jemanden. Ne? Da werden jetzt momentan auch Sachen rausgeballert. Was war das letzte? Jetzt kam noch irgendwie ein Vorwurf von Wahlbetrug auf.
Ja, das hat jetzt so ein bisschen
Landesverband. Ja. Also Jungs. Also ich sehe da momentan, da ist so viel Gewitter unterwegs, und Kate, findest du, dass es gerade in der Situation, die wir gerade sind, wegen fucking Corona, ist da gerade hilfreich?
Ja, gut, wann, wenn nicht jetzt, aber ich weiß ja nicht, also was da gerade abgeht, aber irgendwie versuchen sie ja den Landesverband in Hessen irgendwie umzukippen, um daraufhin dann eine Sonderveranstaltung oder Sonderversammlung des AFVD zu initiieren, um dann den Huber zu stürzen. Also die Revolution starten für die größere Revolution.
Ja, und ich sehe es gerade, also das Positive ist halt wirklich bei ELF, die übt halt durch den Betrieb oder den kommenden Betrieb ein bisschen Druck auf die GFL aus. Ist ja auch vollkommen richtig, weil ich denke mal, GFL, da haben sie jahrelang ordentlich geschlafen, in Anführungsstrichen. Ich meine, wann gab's mal den letzten GFL-Merchandise-Shop für alle Teams? Mhm. Ach ja, gab's ja noch nie. Hat jedes GFL 1 oder GFL 2 Team einen Merchandise-Store? Nope. Ja, also ich kenne eins, das hat immer noch keinen, seit Jahren immer noch nicht, da kriegst du kein Merch gekauft online, ne? Und dann wundert man sich, warum man nicht genug Fans hat. Also das hat die ELF schon im Prinzip voraus, die haben jetzt schon Fans. Es gibt zwar noch kein Merch, ich glaube am Samstag jetzt, am 20.03. wird wohl eine limitierte Linie
vorgestellt, ja.
Ne? Das ist schon mal cool, also zumindest da haben sie auf jeden Fall schon mal ihre Hausaufgaben gemacht. Anderes Positive sehe ich dann halt für die ERF, wenn man es schafft, da hochgradig auszubilden, ist das eine Chance. Ne?
Ja, aber die bilden noch nicht aus.
Ja, Bedenkenpunkt eher ist, Talent will auch Geld haben.
Ja. Was ich mich jetzt aber gefragt habe an Beispiel der Scorpions, die wollten ja eigentlich zweigleisig fahren. Die wollten ja sowohl in der GFL, ja, German Football League. Ich komme da mal wieder durcheinander, zu viel Abkürzung. Und die wollten sowohl auch in der EFL spielen. So, und jetzt hat ja der ARVD gesagt, nein, ist nicht. Wir wollen unsere Marke sauber halten, was ich auch irgendwo verstehe. Aber jetzt kommt ja der Hammer. Wenn die Spieler der Scorpions, die ja eigentlich GFL-Spieler sind, rübergehen quasi dann in das zweite Team der Scorpions, um dort ein EFL-Team zu bestreiten und dann wieder zurückkommen in das GFL-Team, müssten sie pro Spiel, bei dem sie sowas machen, pro Spiel und pro Nase 500 Euro zahlen. Das nennt sich dann Reamateurisierung.
Meinst du nicht Renaturierung? So. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe da auch Kommentare bei Facebook, glaube bei Football Forum, glaube ich, auch noch gesehen. Oh, Football Forum habe ich mal erwähnt. Wow. Das nicht existente Forum. Jeder Coach verbietet euch im Football Forum zu lesen oder zu posten, gell? Alte Regel, du postet nicht im Football Forum unter echten Namen. Da haben ja einige wohl auch was gesagt, so, ah, der Huber muss weg, der Huber muss weg. Also letztes Mal, als ich gehört habe, dass irgendwas weg muss, war die Mauer und das ist schon ein bisschen her und das hatte, und die musste wirklich weg. Punkt aus. Ja. Und ich so, ey, doch nicht deswegen. Ich meine, hallo?
Aber
es gibt doch einen Grund, warum diese Regel da ist.
Ja, aber lass mich nochmal kurz den Gedanken ausführen, bevor wir da gleich nochmal einsteigen. Mhm. Also mein Gedankengang ist ja, jetzt gehen ja viele GFL-Spieler rüber in die EFL. Die sollten sich jetzt aber überlegen, was sie da eigentlich machen, weil wenn sie irgendwann mal wieder zurück wollen, also selbst wenn die EFL floppt, weil sie vor leeren Zuschauerrängen spielen und dadurch kein Geld einnehmen. Nur jetzt mal angenommen. Und jetzt müssten die Jungs wieder zurück in die GFL und dann müsstest du für jeden Spieler, der wieder zurückkommt, diese 500 Euro zahlen. Das sollte man sich vielleicht vorher mal überlegen.
Klar, und jetzt haben ja wohl einige so argumentiert, da hätte der Huber sich was ausgedacht. Mhm. Ja, das hat er sich nicht gerade ausgedacht. Ich bezweifle sogar, dass er sich das ausgedacht hat, sondern weil ich glaube, das steht schon seit ewig und drei Jahren in der Bundesspielordnung drin, in der Satzung, in der verdammten Scheiß-Spielsatzung steht das drin. Das ist ein Paragraph, den haben sie sich nicht vor zwei Wochen ausgedacht, der steht doch schon ewig und drei Tage drin. Ja, und wozu ist er eigentlich da? Um die Teams in Deutschland im Prinzip zu schützen, vor sich und anderen auf gut Deutsch, ne? Beispielsweise illegaler Spielbetrieb. Mhm. Ne? Also rein, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, theoretisch wäre die EL, jetzt kommen wir mit dem Buchstaben durcheinander, also die Elfen, wären ja im Prinzip quasi ein illegaler Spielbetrieb aus Sicht des ARVDs. Ne? Gut, die machen es nicht als Vereine, die machen es im Prinzip als Unternehmen, dementsprechend fallen sie da ein bisschen so aus dem Fokus der Satzung raus. Weil jeder Sportdachverband beansprucht ja für sich, und da ist der ARVD ja nicht alleine, den Sport zu repräsentieren. Quasi mangels Masse, quasi wegen der Masse. Die haben die meisten Mitglieder in Sachen Football, so ziemlich alle, ja, bis auf ein paar, die noch nicht Mitglied sind. Und dementsprechend ist das unser Dachverband, Punkt aus. Ja, dementsprechend mache ich da den Huber überhaupt gar keinen Vorwurf. Die anderen Sachen, die da im Raum stehen, also da sind ein paar Sachen, die haben sie echt jetzt rausgekramt. Da habe ich auch das Gefühl, haben die jetzt gerade auf den richtigen Augenblick gewartet, um Druck aufzuüben?
Na, das ist jetzt schmutzige Wäsche waschen.
Ja, es ist schmutzige Wäsche waschen.
Das ist ja keine Frage mehr des Diskurses, ja, des sachlichen Diskurses, sondern jetzt geht es darum, der Person zu schaden und beziehungsweise dem Ansehen zu schaden. Ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt.
Aber du bist jetzt kein Huber-Fanboy, oder?
Nein, definitiv nicht. Aber ich finde, gut, man muss das jetzt mal so ein bisschen differenzieren. Also wenn da jetzt wirklich was stattgefunden hat, was in die rechte Ecke geht, weil er da irgendwie ein Buch signiert hat mit rechten Inhalt und mit sowohl das Buch mit einem rechten Inhalt und halt auch die Signatur. Es geht jetzt um diesen Anwalt, der den Huber.
Den Berater,
der da für den ARVD tätig ist. Wenn das wirklich so stimmt, dann gehört der weg. Gar keine Frage. Und dann muss man auch Huber hinterfragen, wieso er sich an so einen Menschen festhält, weil das stand ja auch in der Presse. Gut.
Wann stand es in der Presse? 2017? Spätestens, ne?
Ich glaube, ich frage mich jetzt nicht. Ich habe vorhin den Artikel gelesen, aber nicht auf die Jahreszahl geachtet. Aber es hatte jetzt erstmal nichts mit dem sachlichen Diskurs zu tun, also mit den inhaltlichen Problemen, die wir mit dem Vorstand haben. Und ich finde, sollen sich die Restart 21 auf das sachlich-fachliche konzentrieren, und was diese Geschichte mit diesem Anwalt angeht, ist ein Thema, das sollte geklärt werden, aber an einer anderen Stelle.
Und vor allem auf einer sachlichen Ebene, weil ich sehe momentan folgendes Risiko. Ist ja nicht nur die Elfen, die gerade Druck ausüben und momentan auch auf zumindest nach außen nicht wirklich in einen mitarbeitenden Kurs sich bewegen mit dem AVD. Ich glaube, da hat ein Berliner Team, kannst du gleich, glaube ich, mal erzählen, auch schon ein kleines Liedchen von singen können. Aber Resat 21 ist jetzt gerade auch nicht auf einer kommunikativen Ebene unterwegs. Ich glaube, ein Landesverband hat ja auch schon teilweise Probleme gehabt. Der Peter Springwald hat auch entsprechende Sachen mal geäußert. Momentan ist sehr viel Dissens unterwegs, sehr viel Chaos. Und ja, ein reiniges Gewitter muss manchmal sein, wenn man zu lange Sachen noch hat ruhen lassen. Aber ich glaube, daran werden wir noch einige Zeit richtig nagen. Weil was ist, wenn du gar keinen Bock mehr hast, wenn neue Leute reinkommen? Du schmeißt hin, ne? Ne? Wenn wir Pech haben, werden sogar noch tickende U-Boote hinterlassen. Ne, die tauchen auf einmal aus und versenken dich. Ja? Und eigentlich sollte man sagen, bei jeder Transition, bei jedem Wechsel, hol sie alle ins Boot. Auch wenn du sie nicht leiden kannst. Ich meine, passt jetzt gut zum Thema Rassismus und so weiter und so fort. Südafrika. Die haben ja auch nicht einfach mal gesagt, ihr seid jetzt alle weg. Die haben versucht, einen guten Übergang hinzukriegen, weil wenn du einen Übergang machst mit einer Axt.
Na, da vergleichst du ja wieder mal Äpfel mit Birnen.
Ja, aber ne, wenn du einen Übergang mit einer Axt machst, da fließt immer Blut.
Ja, ne, das muss nicht sein. Aber tickende Zeitbomben werden dann zum Beispiel, also so würde ich das jetzt vermuten, werden diese ganzen GmbHs sein. Weil es weiß ja eben auch keiner, wie lange diese Laufzeiten vereinbart worden sind. Also selbst wenn der Huber abgewählt wird, wird er uns noch lange begleiten. Also da werden wir noch richtig Spaß haben.
Gut, ja, das heißt hier, aber... Ich meine, das ist auch wichtig, dass du schon vorher Bescheid weißt. Ich meine, stell mir vor, ich verkaufe dir jetzt eine Firma und sag, hier sind die Schlüssel, ne? Da sind die Verträge, guck mal. Ne? Und dann gebe ich dir so 30 Leitsordner voll mit Verträgen. Und dann bist du wahrscheinlich erstmal damit beschäftigt, den Laden wieder ans Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten. Und irgendwann 3-4 Tage später kommt einer vorbei und sagt so, Kälte, wo sind jetzt die 3 Laster, die ich von dir kriege? Und du denkst dir so, hä? Das war ein Currywurststand. Ne? Aber hier steht's im Vertrag. Und das ist halt so ganz, ganz gefährlich.
Krasser Themenwechsel, weil wir reden jetzt wieder schon ganz schön viel über ERF und AFVD. Das wollten wir ja langsam mal auch so ein bisschen reduzieren. Ich meine, wir haben uns jetzt schon 3 Episoden daran abgearbeitet.
Aber warte mal, nur eine Sache noch. Was ist eigentlich mit dem Berliner Team?
Was für ein Berliner Team?
Sollten die Adler nicht das Berliner Team werden? War da nicht irgendwas im Äther?
Das war ein naheliegendes Gerücht, aber jetzt kam ja ein Brief raus vom Adler-Präsi oder vom Vorstand, der dann dementiert hat und er sagte, naja, es gab mal Gespräche darüber, dass das ELF-Team auf dem Rasen, Kunstrasen, auf dem Trainingsgelände der Adler mittrainieren sollen dürfen können. Das war im Januar gewesen. Und laut diesem Schreiben, was jetzt rausgekommen ist, gab es aber danach keine weiterführenden Gespräche. Was dann halt demzufolge interessant ist, dass eben anscheinend die Adler nun doch nichts mit diesem Franchise zu tun haben. Beziehungsweise jetzt keiner weiß, wer ist dieses Franchise? Wer spielt da überhaupt? Also man hört hier in Berlin irgendwie ziemlich wenig.
Wo trainieren die?
Wo spielen die? Wobei es Gerüchte gibt, und es sind nur Gerüchte, die habe ich jetzt so an 2-3 Stellen gehört, dass man überlegt, vielleicht die alte Försterei von Union in Betracht zu ziehen. Was ich aber ein bisschen kompliziert finde, weil Köpenick, da wo die alte Försterei ist, ist ziemlich am Rand von Berlin. Und da logistisch halt alles hin und her zu karren, ist schon schwierig. Die Zugangswege, also die Straßen nach Köpenick sind immer voll und dicht. Und diese alte Försterei ist ein reines Fußballstadion. Also du hast den Rasen und direkt sind Mauer und Zaun. Na, du hast da nicht groß Auslaufzonen oder sowas. Fußballfeld ist halt, glaube ich, ein bisschen zu kurz für ein Footballfeld.
Also kurz gesagt haben wir da wieder, sag ich mal, kommunikativ relatives Informationsdefizit in der Öffentlichkeit. Ne? Und wenn man sowas bemängelt, ist das Kritik oder Gehate?
Tja, das ist die Frage. Das kommt, glaube ich, immer auf den subjektiven Standpunkt an. Vor allen Dingen lässt es jetzt die Vermutung zu, es ist wie gesagt nur eine Vermutung, also nicht freidrehen bitte, wenn es jetzt noch keinen Namen, also gut, es wird ja wahrscheinlich Zander sein. Ne? Die Namen sind da freigegeben. Aber wenn es jetzt, wenn jetzt noch niemand weiß, wo dieses Team spielen wird oder trainieren wird. Und wir haben hier in Berlin auch noch nichts gehört, wer da spielen soll oder wer da Coach werden soll. Also es ist ja absolute Funkstille. Wird es das überhaupt noch was mit dem Team? Also ich meine, wir sind jetzt, gehen jetzt langsam Richtung April und im Juni wollen sie starten. Also,
Ich bin für eine Elfenverschwörungstheorie. Irgendwelche Reptilienmenschen im Untergrund von Berlin bauen ein Footballteam auf.
Ja, also.
Das war jetzt theoretisch gehate.
Du
würdest mal überleiten, so ganz galant, ne? Wie ich mal gelernt habe, rheinische Überleitung, apropos Winterreifen.
Apropos Winterreifen. Wir haben ja noch eine Playlist, die wir bestücken müssen.
Nee, sag bloß.
Ja, hast du mal irgendwie einen Song für die Playlist? Ein Song.
Ja, passend zu dem, was wir gerade gesagt hatten, ne? Men Without Hats, Safety Dance.
Ne? Die we can dance
if we want to. We can leave your friends behind. Ne? Because if your friends don't dance and if they don't dance, well, they are no friends of mine. Wir haten nicht, wir tanzen nur.
Okay, wir tanzen nur. Wir tanzen den Dance, okay. Gut, ich habe einen Song von Face No More. Das ist also der zweite Song von Face No More.
Den aber jetzt, auch aber jetzt nicht wegen dem Namen, oder?
Nein. Der Hintergrund ist, ich habe hier gerade sturmfreie Bude. Das Wochenende für mich hier quasi. Und ich kann hier nackt durch die Bude mit Luftgitarre springen. Und deswegen nehme ich den Song von Face No More, Naked in the Front of the Computer.
Ich muss ja sagen, ne, Face No More war eine meiner ersten Bands, die ich wirklich, sag ich mal, aus eigenen Stücken live gesehen habe.
Ja,
und ich habe Angel Dust noch als CD zu Hause.
Ja, habe ich auch.
Ist einer meiner Lieblingsbands. Ich bin ganz stolz drauf.
Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir denn daraufhin ein paar Mails kriegen, so von wegen Bilder aus meinem Kopf der Kälte im Spiel, Nacktluftgitarre in der Bude.
Also wir nehmen das die ganze als Zoom-Meeting, ne, damit wir uns sehen, und nehmen es anderweitig hier den Ton auf. Ne, und ich kann bestätigen, Kälte ist obenrum zumindest bekleidet in Miami Dolphins. Untenrum mag ich jetzt nicht zu beurteilen und bin auch dankbar, dass die Kamera einen entsprechenden Blickwinkel hat. Das ist nämlich jeder, der momentan im Homeoffice arbeitet, ne, und schon mal irgendwelche Leute in Jogginghosen gesehen hat oder minderer Wert der Begleitung, was man hätte nicht sehen müssen.
Ja, ansonsten fragen wir immer ganz gerne, wo hört ihr unseren Podcast? Und Tom hat uns zum Beispiel geschrieben, oder als ich mit ihm getextet hatte, hat er mir gesagt, er hört den Podcast gerne während der Arbeit. Das ist eine gute Berieselung. Das habe ich auch so von zwei, drei anderen gehört. Und Anja hat uns mal geschrieben, die Popcorn-Gewinnerin, sie hört das auch gerne beim Putzen. Also scheint da eine inspirierende Kraft zu sein oder motivierende Kraft zum Putzen.
Okay, jetzt ist meine Frage an Anja. Jetzt mehr beim Staubwischen, Staubsaugen oder richtig beim Schrubben? Und wenn ja, sag, bei wem du gerne schrubbst. Ne? Ich möchte ganz gerne wissen, wie du dir gerade vorstellst, wenn du also so wegscheuerst.
Kann sich gerne bei mir melden, wenn sie da Ambitionen zum Schrubben hat. Mal ja damit.
Ja, ein Bekannter von mir, der Markus, der in Italien coacht, der hat mir geschrieben, der hat uns auch während der Autofahrt, weil der ist da sehr, sehr viel unterwegs mit dem Auto. Mhm. Und ja, ich habe letztens mal auch mit ihm 2 Stunden telefoniert, der war auf dem Weg vom Training nach Hause. Okay.
Na gut, bei einem Podcast von 2:40 passt das ja dann.
Ne? Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Nicht die Ausfahrt.
Und deine Ausfahrt. Ja, also ich guck gerade mal, ob ich unsere aktuellen Zahlen mal gerade hier reinkriege. Ist ja auch mal immer interessant zu wissen.
Ich dachte, ich bin der Zahlen-Junkie.
Oder halten wir das geheim?
Nee, erst wenn wir die Millionen nächste Woche gekratzt haben, dann sagen wir es.
Okay, also wir haben 835 Klicks insgesamt, also Streams und Downloads hat man 835 Mal reingeklickt, was aber natürlich bei der Länge des Podcasts, die wir bis jetzt hatten, nicht so wirklich aussagekräftig ist.
Wir machen keine Schminktipps, ist vielleicht doof, ne?
Aber vielleicht gehen wir jetzt mal Kochtipps für Laberlauch-Zubereitung, keine Ahnung.
Ja, oder Kochtipps für die Teamzone, Sachen, die man in der Teamzone partout nicht essen sollte.
Ein Steakbrötchen, hab ich mal gebracht.
Ja, Coach Hollywood hat mal gemerkt, weil eine Spielerin, die betreut hat, sich nebenbei mal Pommes geholt hat. Fand ich jetzt auch hart an der Grenze.
Ich war als O-Liner gerade auf der Bank, weil die Defense drauf war, und habe den Rookie zum Grillstand geschickt und habe mir ein Steakbrötchen holen lassen. Und die war gerade so den letzten Rest reinschieben und dann sollten wir rauf. Und der Coach und der Schiedsrichter gucken mich so entgeistert an. Und der Ref so, kotzt mir bloß nicht aufs Feld. Ja, da gibt's ein Timeout gegen euch. Hey, keine Sorge, ich hab einen Magen wie eine Kuh. Ich hab's auch drin behalten. Aber ich hatte so einen Knast. Da komm
ich
gerade auf.
Ich glaube, da haben wir schon eine Idee, glaube ich, für unsere Best of Five, diese Folge, ne?
Hau raus.
Wollen wir jetzt, ne? Nervige Leute in der Teamzone, ne? Und ich rede jetzt nicht von den eigenen Mitspielern, unbedingt.
Ich wollte gerade sagen, willst du mich als nervende Person in der Teamzone bezeichnen?
Nee, was würde dich denn in der Teamzone nerven?
Ach, willst du jetzt schon loslegen?
Ey, komm, wir sind gerade im Flow.
Ich wollte noch mal kurz die Hörer sagen. Also unser Podcast-Host hat identifiziert 275 Hörer. Und ich finde, das ist nach 2 Monaten schon ziemlich cool.
Namentlich?
Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Wir verraten nichts.
Aber da werden cool. Ja dann auch ein paar Leute dabei sein, die uns ja dann eher so als Hater sehen und wahrscheinlich nur mal kurz reingehört haben und wieder verschwunden sind. Aber sei es ja. Drum.
Ja, mein Gott, ne? Also ich habe damit kein Problem, wenn die Leute meine Meinung doof finden. Kann ja sein, dass ich deren Meinung doof finde. Oder auch nicht. Ne? Das ist mir relativ.
Sowas nennt man, glaube ich, Demokratie und sowas, Meinungsfreiheit.
Nee.
Habe ich mir mal sagen lassen.
Nee, das ist ja mal schön, ne?
Okay.
Also Meinungsfreiheit heißt ja nicht nur eine Meinung haben zu dürfen, sondern auch Meinung anderer aushalten zu können. Ups, jetzt seid ihr dran.
Man kann zwar alles sagen, was man will, aber man muss es nicht unbedingt tun. Aber gut, ich meine, wer sagt das jetzt nicht? Ich meine, wir haben jetzt hier unseren Podcast und labern alles Mögliche, also.
Ja, Dieter Nuhr, den haben sie ja manchmal online ja auch wegen ein paar Sprüchen manchmal auch hart angegangen. Ne? Der hat immer so einen schönen Spruch gemacht, hat Meinungsfreiheit heißt es, eine Meinung haben zu dürfen, aber nicht die Pflicht, die jeden ins Gesicht zu brüllen. Ne? Oder ich habe mal einen anderen Spruch auf Englisch, war das, ich übersetze mal kurz auf Deutsch, ne? Religion und Meinung ist wie ein Penis. Ist vielleicht schön, einen zu haben, aber man muss sich nicht jeden ins Gesicht halten, das macht man einfach nicht.
Ja, aber da schießen wir uns halt so ein bisschen selber ins Knie. Ich meine, ne, wir machen ja unseren Podcast und labern die Leute zu. Aber das Schöne ist ja, die Leute können sich selber aussuchen, ob sie sich den Kram anhören wollen oder nicht.
Ja. Genau.
So, und du wolltest jetzt also schon den Best of Five starten. Also fünf Personengruppen, die wir so nervig in der Teamzone finden.
Genau, also diese Folge kommen wir übrigens so nervige Leute in der Teamzone. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir nervige Dinge in der Teamzone. Ne? Pommes sind schon weg.
Also und Steaks.
Jetzt ohne Reihenfolge, weil ich finde die alle nervig. Punkt. Ne? Also das Erste, was ich nennen würde, ist der Chaot. Ne? Beispielsweise, ne? Jeder kennt's, wo ist der scheiß Kicking-Tee? Kann Coach sein, kann Mitspieler sein. Irgendjemand wird immer unorganisiert sein in der Teamzone, hat seine Hose vergessen, weiß der Geier was, ne? Und das nervt dann richtig, weil am Spieltag soll einfach mal verdammt nochmal alles funktionieren. Und wenn da einer das Getriebe stört, dann könnte es sein, dass da jemand mal sauer wird.
Na gut, den Chaot habe ich jetzt ein bisschen anders bezeichnet. So.
Mit Vornamen?
Und kreativ einfach der Unfertige. Ne? Da willst du ein Paschek und.
Ja, das ist auch geil.
Und der Spieler sagt: Coach, ich habe mein Helm vergessen. Oder ne? Der Ref sagt: Dann, wo ist denn der Mundschutz? Und ich habe keinen. Teammanager, wir brauchen einen Mundschutz.
Ja, und solche Leute sind der Grund, warum manche Teammanager nicht nur irgendwie ein Dutzend Mundschützer immer dabei haben, sondern auch noch Kniepads,
ja,
vielleicht sogar Hosen. Ich habe es bei einer Mannschaft in einer Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, die ich nicht näher nenne, mal erlebt. Da bin ich nur nach Hause gefahren und habe eine Riesentasche mit Footballhosen geholt, weil einer seine Hose zu Hause vergessen hat.
Ja, na, wir hatten jetzt letztes Jahr so ein Scrimmage gehabt und kam dann ein Spieler zu spät, weil er halt nochmal umdrehen musste, weil er seine Schuhe vergessen hatte. Auf Arbeit.
Ich meine, es ist passiert, ne? Der Klassiker, meine Frau schreibt ja immer den Mädels immer am Vortag des Spiels, ne, eine Liste, was ihr einpacken sollt.
Packt
eine
Checkliste, jetzt, genau.
Packt es jetzt einfach mal ein.
Genau.
Ne? Oh, da habe ich noch jemanden, ne? Passt ein bisschen zu dem Pommes. Der Allesfresser. Ne? Also,
ich fühle mich schon wieder so angesprochen.
Nee, es gibt ja immer, wenn du Pech hast, jemanden, ne, du bereitest eine Teamzone vor als Coach, Betreuer oder Spieler oder weiß gar nicht wer. Und dann stellst du im Prinzip dann alles auf, damit die Leute verpflegt sind, weil so ein Spiel dauert ja ein bisschen mehr als 10 Minuten. Und die Leute sollen sich ja nicht vollfressen. Und wenn du richtig Glück hast, hast du da jemanden dabei, der nicht wirklich spielt, ne, aber irgendwie die halbe Theke leer frisst, leer fegt. Und dann kommen dann Leute, so, die vielleicht Iron Man spielen oder so, eine Halbzeit vom Feld und hätten vielleicht mal ganz gerne ein bisschen Fruchtzucker in irgendeiner Art und Weise und sehen dann nur so einen alten, angeknabberten Leibniz-Kids und denken sich so, geil. Und währenddessen sitzt ja der Rookie da, Banane, ja.
Ja, da bin ich auch schon zwischendurch mal dazwischen gegangen.
Ja. Was hast du noch?
Ich habe den nervösen oder den nervösen Rookie, ne, so erster Spieleinsatz, ne, und dann hast du da so ein zitterndes Häufchen Espenlaub, den du dann erstmal irgendwie wieder beruhigen musst und sagst, komm, ne, alles nicht so schlimm, du machst jetzt genau das, das und das und dann geht nichts schief.
Ne, und also ich glaube, das Wichtigste ist, dass mir jemand sagt, du Coach, ich hab grad Schiss. Und ein guter Coach würde nicht sagen, Weichei? Kann man sagen, ey, okay, ich hole dich ab oder so, traust es ja schon zu.
Wieso darf man denn nicht mehr Weichei sagen? Aber jedenfalls
ja, am besten. Ich glaube, du meinst die Leute, die dann, sag ich mal, nicht mal den Mut haben, dir zu sagen, dass sie Schiss haben.
Aber jedenfalls dann die Krönung, dann aufs Feld zu kotzen.
Ist ja auch mal was, ne? Vorzugsweise nicht aufs eigene. Ja, naja. Übrigens, passt vielleicht zu dir, ne? Der Choleriker. Ich hasse Unruhe in der Teamzone, in der eigenen. In der gegnerischen Teamzone liebe ich Unruhe, ne, weil das heißt dann immer so, die konzentrieren sich auf alles andere. Ne? Wenn beispielsweise jemand dann, sag ich mal, sein Byteboard durch die Gegend schmeißt, den Helm durch die Gegend kickt oder sowas, ne, und dann vielleicht noch jemand getroffen wird, ja, und generell einfach nur laut wird, ne, weil es gibt schon einen Unterschied, wo wir Footballer sind und keine Orks. Ne? Orks, ne? Wer laut ist, hat Recht. Wer lauter ist, hat Oberrecht. Das funktioniert bei Football extrem gut.
Hat noch viel rechter.
Ja, ne? Was hast du?
Ich habe den Besserwisser. So nach dem Motto.
Nee, das kannst du jetzt so nicht sagen.
Ja, natürlich kann ich das so sagen. Aber nicht mal in der Form, sondern, ne? Spiel läuft vielleicht gerade nicht ganz so gut und du versuchst als Coach gerade so rauszufinden, welche Taktik jetzt gerade sinnvoll wäre. Und dann materialisiert sich so ein Spieler, der am besten noch gar nicht auf dem Feld war und sagt dann, Coach, ich hätte eine Idee.
Ich habe auf der Xbox das ausprobiert.
Und das ist dann der Moment, wo ich dann überlege, ignorierst du ihn oder flippst du jetzt komplett aus und schickst ihn zur Hölle?
Der Kollege.
Also wenn ich sowas überhaupt nicht leiden kann, dann ist das dann jemand, Coach, ich habe da mal was gesehen. Das hatte ich vor 2 Jahren. Habe ich dann mal ein Spiel halt als Coordinator dann übernommen, als Offense-Coordinator und wollte, doof wie ich bin, natürlich noch 1-2 Passkombinationen noch mit reinbringen. Normalerweise macht man das nicht so kurz vorm Spiel, aber wir hatten 2 Wochen und hab's mit denen intensiv versucht und trainiert. Und die Receiver haben's nicht hingekriegt, einfach mal so ein kurzen Hitch zu spielen. Die sind dann, ich habe mir dann das Bild angeguckt, immer 10 Yards rausgerannt, anstatt mal nach 3 Schritten sich umzudrehen und dann den Ball zu kriegen. Jedenfalls habe ich dann im Meeting darauf dann das Haarklein auseinandergenommen und dann mit dem Subtext, die Receiver haben ihren Job nicht gemacht, deswegen sind die Bälle nicht angekommen. Na, natürlich habe ich da so ein bisschen versucht, pädagogischer zu verpacken, aber der Subtext war, ihr Receiver hat es nicht hingekriegt. So, und dann gehen wir raus zum Training und dann kommt einer von den Receivern an und sagt dann, Coach, ich habe da mal so ein paar Spielzüge mitgebracht, können wir die mal vielleicht probieren?
Hast du?
Nein, ich habe da meinen Job gequittet.
Das ist auch konsequent. Ne? wenn da so das Grundvertrauen fehlt, dann sollte man einfach sagen, oh, ein Schisikowski. Ich hatte mal so was Ähnliches gehabt in einem Finalspiel. Da hat mir der Defense Line gesagt, wie wir es schaffen, den Running Back unter Kontrolle zu bringen, ne? Und dementsprechend versuchen, die Offense Line unten zu bringen, ne? Damit die Linebacker alles abfrühstücken können. Und dann hörst du dann, ja, ich fühle mich da bei der Idee nicht wohl. Auch nicht schlecht, ne? Auch so Besserwisser. Ja, die kommen immer in den falschen Augenblicken. Das müssen wir nicht haben. Ne? Wenn du eine andere Meinung hast, eine andere Idee hast, der Zeitpunkt macht auch die Musik.
Ja, so völlig grundlose Diskussion zur Unzeit, ne? Also.
Ja, und das passt auch noch zu meinem vorletzten Punkt, ne? Die Quasselstrippe. Die alles und jeden zuquatscht. Mein absolutes Highlight ist, aus der Teamzone heraus, Spielerin redet mit den Zuschauern. Während des Spiels. Also, ja. Oder andersrum, telefoniert. Ich meine, ja, es mag vielleicht mal Augenblicke geben, wo ein Telefonat wirklich richtig wichtig ist. Ne? Aber Mutti zu erzählen, wo sie am besten jetzt parken soll, also nicht mal beim Spiel, sondern woanders, ne? Da stelle ich den Fokus aber sowas von dermaßen in Frage.
Ich habe das ein bisschen andersrum aufgeschrieben, der Zuschauer oder die Eltern in der Teamzone. Also wenn dann jetzt Freunde, Zuschauer oder sowas dann mitten in die Teamzone kommen und dann anfangen mit dem Typen zu labern, wo ich dann mal sage, hast du einen Schuss gerade nicht gehört, verpiss dich aus meiner Teamzone, aber ratzfatz.
Aber witzig, das habe ich im Prinzip auch. Das habe ich meinem Teammanager mal aufgeschrieben als Aufgabe Teamzonenhygiene. Halt die Teamzone sauber. Ich habe auch mal gesehen, beim Spiel, auf einmal steht da ein Hund. Ne? Mit Herrchen. Ne? Ja. Also, und Herrchen war nicht im Team.
Also ich mache ja dann, also wenn wir auf so einem Acker sind, wo schlecht markiert ist, mache ich ja dann schon mal irgendwie so eine Hütchenbox drumherum, damit man wenigstens visuell erahnen könnte, dass da irgendwas ist.
Ja, eigentlich soll es ja auch irgendwie abgetrennt sein. Eigentlich machen die wenigsten eigentlich, sollen ein Spielfeld auch eine Sicherheitszone haben. Ne? Aber man sollte irgendwie schon hinkriegen, dass man den Leuten klar macht, da gehörst du nicht rein. Nee. Und wenn ihr so etwas habt, dann habt ihr jemanden im Staff, der dafür sorgt, dass kein anderer reinkommt. Und spätestens dann sollten die Leute im Team auch verstehen, warum. Weil ihr zerstört den Fokus auf alles andere. Und auf einmal hast du da einen Kälte rumstehen, der versuchen muss, jetzt irgendeinen Onkel zu erzählen, warum er jetzt nicht in der Teamzone Fotos machen darf. Einfach mal so.
Zum Besserwisser habe ich aber auch noch einen Punkt. Das habe ich auch vor 2 Jahren erlebt. Verletzter Spieler auf dem Feld. Wir Coaches leisten erste Hilfe. Ne? Wir hatten halt Angst, dass er irgendwas am Nacken hatte und mussten jetzt gucken, wie wir den stabil hingelegt kriegen. Und dann kam auf jeden Fall irgendeine Type an. Ich glaube, das war irgendein Elternteil und so. Guckt dann halt so dazu und gab dann irgendwie so semi-professionelle Tipps, was wir denn jetzt zu tun hätten und erzählt dann, was er denn jetzt haben könnte. Wo ich dann so wirklich so ganz kurz vor der Eskalation war und gesagt habe, bitte gehen Sie jetzt.
Ja, weil wenn jemand Ahnung hat, das habe ich beim Spiel auch erlebt, da hat sich jemand verletzt und dann kam jemand von den Zuschauern und hat gesagt, guten Tag, ich bin Arzt.
Und was? Okay.
Ja, ne, also das, also jemand, der eine Vorbildung hat, ne, in der Richtung, der sagt auch direkt Bescheid, ich bin Arzt, brauchen Sie Hilfe. Und nicht so, hallo, ich bin der Günther, das sieht aber aua aus.
Wieso steht denn das Bein in so einem 45-Grad-Winkel ab, wo ich dann sage, ja, sag ihm doch am besten auch, dass der Knochen rausguckt oder so.
Ja, oder dass er gar nicht mehr spielen kann oder sowas. Ne? Das sind auch so die Besserwisser, die in jedem Augenblick ex nichts haben müssen. Und ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr einen Physio habt und der ist zum ersten Mal dabei, nordet die ein, was sie am Spielfeldrand sagen sollen. Diagnosen nicht unbedingt direkt den Spielern mitgeben, sondern erstmal den Coach, weil unter Umständen ist die Diagnose doch sehr übervorsichtig. Ne? Also beispielsweise ein Stinger ist jetzt keine krasse Verletzung, tut halt nur scheiße weh.
Ja, am besten gar nicht über die Verletzung reden.
Ne? Sondern einfach nur sagen, du bist erstmal raus. Ne?
Genau.
Oder ist gut jetzt, ne? Bleib da. Ne? Aber die Leute dann so dermaßen komplett psychisch, sag ich mal, zerstören mit einer krassen Maximaldiagnose, Heidewitzka. Das ja. Muss nicht sein.
Ja, das macht man in dem Moment nicht. Also ja. Spieler vielleicht eh schon unter Schock und dann mit so einer Nachricht, das macht das alles nur noch schlimmer. Ist auch immer ein wichtiger Punkt, den ich auch anderen Coaches sage, weil wir hatten das dann eben auch, dass dann ein Spieler genau vor unserer eigenen Teamzone verletzt worden ist. Der hatte dann 2. Ellbogen, sah echt nicht lecker aus. Und da sollte man dann als Trainer auch mal drauf achten, wie geht es deinen Spielern in der Teamzone, die das jetzt gesehen haben. Und dann musst du halt auch mal fragen, wer sich jetzt noch spielfähig fühlt. Weil es bringt jetzt nichts, wenn jemand das gesehen hat, selber einen Schock erleidet und dann noch aufs Spielfeld soll, dann ist er auch eine Gefahr für sich und andere. Beziehungsweise verletzt sich dann selber schwer. Also guckt bitte bei so einer Situation, wenn es eine schwere Verletzung gibt, wie geht's euren Spielern, die das gesehen haben? Und wenn es jemand nicht gut geht, dann nehmt den raus.
Also das Schlimmste, was ich gesehen hatte, ist, ich rede jetzt nicht über die Verletzung, sondern halt, dass sich jemand auf dem Feld verletzt hat und alle Coaches, alle Betreuer rennen dahin und das Team ist ganz auf sich alleine
gelassen. Das sollte man nicht machen.
Das ist ganz schlecht. Hab mindestens 1-2 Leute da, die das Team auf was anderes hinfokussieren und wenn es das gute Alte ist, kommt mal mitten in die andere Ecke,
genau.
Gesicht zu mir, ihr habt das im Blick, was auf dem Feld geschieht, dass ihr grob sehen könnt, okay, es geht weiter und weiß der Geier was, ne? Und habt sie im Blick und habt vielleicht noch jemand anders dabei, der die Leute, sag ich mal, mit einem Thema beschäftigt in meinem Spielfeld. Rand sollte es genug Themen geben, Spielzüge und so weiter und so fort. Wenn einer fragt, ja, was mit dem los und so weiter und so fort, dann sagt er, um den wird sich gekümmert. Wir müssen uns erst aufs Spiel konzentrieren. Für ihn, für sie, etc. pp.
Und wenn es wieder losgeht, nochmal ein kurzes Warm-up.
Ja, das sowieso, ja.
Ich hatte auch mal eine ganz surreale Situation im Jugendfootball. Da haben wir im Osten gespielt, Frankfurt-Oder. Und unser Linebacker, bisschen übermotiviert, schädelt den Running Back aus dem Leben. Der ist zusammengesackt wie ein nasser Sack und hat sich nicht mehr bewegt. War aber noch bei Bewusstsein. Dann war großes Tohuwabohu. Und dann kam von dem Team paar Leute angerannt, die so eine Bank mit sich rumgeschleppt haben, die du aus der Halle kennst, diese Holzbänke, und wollten den doch tatsächlich darauf hieven, um ihn da rauszutragen, wo die Gefahr bestand, dass er wirklich eine schwere Nackenverletzung hatte. Und zum Glück hatten wir einen Schiedsrichter da, der Sanitäter war, und hat dann gesagt, stopp, niemand fässt den irgendwie an, all eyes on me, ihr holt jetzt Decken, um abzudecken, also Schatten zu spenden, du redest jetzt mit ihm und hältst die Hand, du rufst jetzt den Krankenwagen und weist den ein und hat dann jetzt wirklich mit dem Finger auf die Einzelnen gezeigt, die jetzt eine Aufgabe gekriegt haben, wie man es ja auch normalerweise so macht, und hat den halt unterbunden, den da jetzt irgendwie anzufassen und auf diese Holzbank raufzuhieven.
Ja, das ist ja auch noch so ein Punkt, das wissen ja anscheinend die wenigsten, ne? Wer leitet eigentlich das Spiel? Also wer führt das Spiel durch? Mhm. Die Heimmannschaft? Die Gastmannschaft? Ja. Nee, der Schiedsrichter.
Ist der Chef.
Der Schiedsrichter ist Chef, der ist Herr in der Manege und der sagt, wo der Hase tanzt. Ne?
Ja, und da konnten wir echt froh sein, oder der Spieler konnte froh sein, dass da ein Schiedsrichter dabei war, der da Ahnung von hatte. Und das dann auch sofort unterbunden hat. Und letztendlich ist alles gut ausgegangen. Er hatte dann eine leichte Stauchung im Nacken, die den Blutfluss etwas unterdrückt hatte. War aber nach ein paar Tagen wieder weg und ist auch wieder vollständig genesen. Aber ich glaube, mit dem Football hat das dann sein lassen. Unser Spieler ist dann halt rüber und hat sich 10.000 Mal entschuldigt. Und hat den auch, glaube ich, nochmal ein Krankenhaus angerufen. Sehr feine Geste. Und ja, sowas kann passieren und da muss man auch als Trainer darauf vorbereitet sein. Es gibt ja nicht umsonst in der Trainerausbildung den Erste-Hilfe-Schein als Pflicht und den sollte man auch regelmäßig mal auffrischen. Und ich halte auch wirklich gar nichts davon, diese Last dieser ersten Hilfe ausschließlich dem Physio zu übertragen, weil der Physio ist auch kein Mediziner. Ja, sollte man so fair sein und sagen, ist auch nur ein Mensch, der zwar weiß, wie Anatomie funktioniert und was man bei Muskelverletzungen am besten machen sollte. Aber ansonsten ist jeder, der Trainer ist, in der Pflicht, auch Erste Hilfe zu leisten.
Und dafür Sorge zu tragen, dass auch genug Leute da sind, die das auch können. Nebenbei, ich meine, wir haben Glück, wir haben Rettungssanitäter dabei und sowas und Physio, ja. Ich finde immer, Teams ganz toll, die einen direkten Mannschaftsarzt haben. Ich meine, das muss man sich auch erstmal leisten können, beziehungsweise die Gelegenheit dazu haben. Mhm. Aber wenigstens eine richtige Sanitäter am Spielfeld dran. Wir kennen ja noch Zeiten, wo ein Krankenwagen immer noch beim Spiel Pflicht war.
Ja.
Inzwischen ist ja nur noch in Anführungsstrichen eine Telefon- beziehungsweise Handyverbindung notwendig, um einen Krankenwagen ranzurufen. Ich finde es leider Gottes teilweise echt ein bisschen fahrlässig, wenn manche Teams jetzt ohne medizinische Betreuung irgendwo hinfahren und dann, sag ich mal, gleich jemanden haben, der grob weiß, wie eine Tape-Rolle aufgeht.
Aber das ist halt echt
ein bisschen hart. Und wenn du als Coach in so einer Situation bist, ne, dann geh auf Nummer sicher, wenn du der Meinung bist, derjenige sieht nicht gut aus, nimm ihn aus dem Spiel raus. Weil du hast ja eine Verantwortung. Ja, auch wenn die alle erwachsen sind, du hast trotzdem eine Verantwortung.
Ja, wir haben ja dann ein Spiel, wo wir dann zwei Verletzte dann hatten, haben wir dann auch überlegt, brechen wir jetzt ab oder wie machen wir das jetzt? Und haben dann halt mit dem gegnerischen Coach und den Schiedsrichter dann die Option besprochen. Und da muss ich dann auch immer eine Lanze für die Schiedsrichter brechen, die dann eben auch versuchen, was möglich ist, um so eine Situation zu regeln. Und letztendlich haben wir dann verkürzten Modus gespielt, mit der Option auf Abbruch, wenn noch was passieren sollte, beziehungsweise wenn wir sehen, die Spieler sind nicht mehr im Game. Aber ansonsten halt verkürzter Modus, Uhrzeit läuft durch und dann ist gut.
Ja, es ist ja im Prinzip nur in Anführungsstrichen ein Spiel, ne? Ja. Und nicht eine verfickte Gotenschlacht, ja. Auf dem Marsch nach Rom oder sowas, ja.
Das
ist nicht Endzeitkampf oder so ein Scheißdreck.
Es ist ja Football spielen und nicht Football kämpfen. Und gerade genau, Jugendfootball ist da übertriebener Ehrgeiz auch echt nicht nötig. Also wenn wir jetzt irgendwie im Finale Junior Bowl stehen würden, okay. Aber alles, was so wirklich Regionalliga-Football ist oder so, da bricht man uns keinen Zacken aus der Krone. Und wenn wir sagen, die Sicherheit geht vor und im Zweifelsfall brechen wir das Spiel ab, was ist, so what?
Genau, und da komme ich schon auf mein nächstes Lied, ne, für die Playlist. Adam and the Ants, Stand and Deliver, ne? Stell dich hin und gib alles raus, was du hast. Und du kannst nicht mehr geben, als du hast. Punkt aus. Bin gerade anscheinend so ein 80s-Ding drin.
Aber du musst doch brennen dafür und alles geben.
Ja, aber als Coach ist ja meine Verantwortung auch, natürlich musst du brennen, weil sonst hast du keine Leidenschaft, ne? Aber du musst auch, im Gegensatz zu den Spielern, du musst deine Grenzen kennen und die von den anderen Leuten erkennen.
Du hast eine Verantwortung. Mein zweiter Song ist aus den 90ern, da bin ich jetzt irgendwie in den letzten 2-3 Tagen öfter drüber gestolpert, von den Beastie Boys, Intergalactic. Saugeiler Song.
Das, oh Gott, ja.
Aber Carsten, meine andere Frage. Wie wichtig ist es dir, als Coach betitelt zu werden, beziehungsweise das Wort auf dem Shirt zu tragen? Dass man erkennt, dass du jetzt hier der Coach bist.
Also das Wort auf den T-Shirt, ja. Wenn es kleingestickt ist, bringt es mir überhaupt nichts. Und da bin ich auf einer funktionellen Ebene unterwegs. Mir ist es wichtig, sag ich mal, dass von Weitem erkannt ist, da ist der Coach. Dass wenn jemand kommt und sagt, okay, wer ist der Cheftrainer, ne, wenn irgendwas ist, ein Platzwart beispielsweise oder beim Spiel, ne, dass ein Spieler dich sucht, dass er sagt, ah, da ist der Coach. Das bin ich immer Fan davon, wenn Coaches, sag ich mal, einheitlich gekleidet sind oder teilweise sogar ein bisschen auffällig. Unser Defense-Koordinator zum Beispiel, der hat eine orangene Jacke angehabt, als wir im Winter gespielt haben. Ja, es sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber er weiß, die Leute sehen ihn sofort. Ne? Und wenn der Coach hinten drauf steht, ist dann auch für Fremde relativ schnell erkennbar, wer du bist. Ansonsten kann von mir aus auch Hasenwurz draufstehen. Solange jeder weiß, was der Hasenwurz macht, ist alles cool. Ne? Und bei dir?
Aber nochmal der erste Teil der Frage, bevor ich das beantworte. Wie wichtig ist es dir, auch als Coach betitelt zu werden?
Ja, mein Gott. Also ehrlich gesagt, mir sowas von dermaßen scheißegal. Ne?
Also mir ist es eigentlich auch relativ egal. Ich merke nur manchmal, dass ich den Coach dann raushängen lasse, wenn ich dann irgendwie gerade so eine Streitsituation mit einem Spieler habe. Ja, aber naja, Choleriker eigentlich nicht mehr. Also ich war früher cholerischer, aber ich habe da auch hart an mir gearbeitet und versucht, die Situation jetzt auch anders zu regeln und versucht das auch mit dem Coach nicht so raushängen zu lassen. Also im Prinzip, die Leute, die man auf dem Feld hat, die wissen ja, wer du bist. Und da musst du jetzt, also ich bestehe nicht drauf, wenn mich jemand so nennt, das ist okay, aber ich bestehe nicht drauf. Früher habe ich das. Und für mich ist das Wort Coach im Umgang mit anderen auch eher so eine Ehrbezeugung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Coach Andy, ne, du merkst es schon, ich nenne ihn Coach Andy, spreche, dann ist das für mich der Coach. Weil der hat dann eine Lebensleistung geschaffen. Der hat ja den Berliner Football mitgeprägt und er war ja dekadenlang auch in der Nazio gewesen, Jugendnazio. Und der hat ja Generationen ausgebildet und dem machst du auch heute nicht so schnell was vor, was Coaching und was Defense angeht. Von daher ist das für mich eine Respektsbekundung, ihm gegenüber ihn auch immer noch Coach zu nennen. Was ich aber auch witzig finde, ist, dass er mich auch noch Coach nennt, was ich auch gar nicht erwarten oder einfordern würde. Und andere Leute, die jetzt irgendwie als Trainer unterwegs sind, würde ich jetzt nicht unbedingt als Coach ansprechen.
Ne? Also ich muss sagen, der Begriff Coach ist ja, wenn du jetzt ins Berufsleben schaust, ne, wir sind ja beide auch so kleine Papiertiger, ne? Zu Business-Coaches und so weiter und so fort, was da teilweise für ein Bullshit rumrennt, ne? Und dann hast du da irgend so einen Workshop mit irgendeinem so Business-Coach und denkst ja, wo sind hier die Coaching-Points? Der hat mir jetzt irgendwas erzählt, wie man sowas machen kann und das war's. Geil. Hätte ich mal ein YouTube-Video angucken können in den 90ern.
Ja, ansonsten auf ein Shirt brauche ich das nicht. Also,
nee.
ich glaube, man sieht auch anhand der Gruppendynamik, die an so einem Game Day herrscht oder auch an so einem Trainingstag, wer der Trainer ist oder wer die Trainer sind. Und ansonsten, wenn dann der Ref dann fragt, wer der Head Coach ist, dann regelt sich das halt auch schnell. Also brauche ich da jetzt nicht so über die ganze Brust, über den ganzen Rücken da den Coach zu stehen, wobei ich in letzter Zeit sowieso auch, warum auch immer, na, es hat schon Grund, also ich trage keine Teamwear mehr, weil ich eben halt auch keine Baumwoll-Shirts mehr trage. Das bleicht dann irgendwann in der Sonne so aus, wenn du so schwitzt. Das sieht dann irgendwann komisch aus. Du stehst
in der Sonne, du brauchst mehr Schatten, Mensch.
Ja, ich werfe viel Schatten. Da können sich andere verstecken, aber ne,
du brauchst jetzt einen eigenen, nicht einen Stand-Back-Coach, sondern einen so mit Sonnenschirm-Coach.
Richtig.
So ein extra Assistant, ne? Also Stellenbeschreibung, ne, für Sonnenschirmhalter an Coach Kälte, bitte.
Genau. Und da ich ja nur noch meine spezielle Marke trage, ich will hier keine Werbung machen, hab ich auch mal meinem Team gerade gesagt, also wenn Team Shirt dann von der Marke, dann trage ich das auch. Ansonsten versuche ich dann in Teamfarben aufzutreten.
Ja, Teamsachen sind ja auch immer so eine Sache. Ne? Ich finde es immer toll, wenn man Teamsachen hat. Mein Sehen hängt davon nicht ab. Hauptsache, wir spielen gut und sehen nicht lächerlich aus. Das ist alles andere dazwischen ist mir relativ schnurz.
Naja, also Teamwear finde ich schon ganz wichtig, weil das ja dann auch so einen gewissen Zusammenhalt symbolisiert. Das ist ja wie eine Uniform. Wenn da so ein Team einheitlich auftritt in denselben Farben, dann macht das schon was her. Also bei den Cobras haben wir es ja damals sogar so gemacht, dass wir alle im Hawaii-Shirt aufgetreten sind.
Ja, wo kommt's her, ne?
Wo kommt's her, genau. Schönen Gruß an Bernd. Hallo.
Ja, ich sag mal so, solange die Teamkohärenz irgendwo da ist, nach innen, dann ist schon super, ne? Und Teamwear ist halt ein gutes Mittel zum Zweck. Aber viele sehen das mal als Allheilmittel an und da muss ich echt davon abraten. Ne? Teamwear ist kein Allheilmittel. Es sieht halt im Endeffekt nur cool aus, könnte ein Mittel zum Zweck sein, aber macht nicht alle komplett glücklich.
Na, ich glaube, der David Odenthal hat das ja früher mit seiner Jugend so gemacht, dass die dann im weißen Hemd und Krawatte dann auftreten mussten, was ich dann auch ein bisschen makaber fand. Aber gut, wenn das für ihn Sinn macht und für die Spieler und die sich damit gut
fühlen. Ist immer was anderes, ne?
Dann soll es so sein. Aber
es ist denn euer Ding, ne? Und wenn ihr alle in Jakku-T-Shirts rumrennt, dann rennt ihr alle in Jakku-T-Shirts rum, ne?
Ja gut,
wenn ihr Bock drauf habt, ist cool.
Genau, ich meine, letztendlich kann man sich auch wundern, wenn wieder alle im Hawaii-Hemd auftreten oder so, aber
ja, also in so einem Auswahlspiel im Ende Oktober, boah.
Ja, meine O-Line hat jetzt halt auch Hawaii-Hemden in blau-weiß.
Und unterm Pad?
Nein, natürlich nicht.
Das wäre konsequent. Ey, das wäre doch mal konsequent, oder?
Das würde ein bisschen komisch aussehen, glaube ich. Aber vielleicht mal so Jerseys mit Aloha-Blüten drauf.
Ja, ne, das hatte ich mal vor Jahren, weil da habe ich einem Kumpel mal gesagt, jetzt zum Thema Outfit und sowas mal nebenbei, Heidelberg Hunters, er hat gesagt, das ist ein geiler Name, da würde ich echt so Tarnfarben machen und da hat er gesagt, na, dann warten wir die Jerseys aus, ich nicht so, boah, ich muss umziehen.
Ja, wobei ich das grenzwertig finde, ne, also in Amerika gibt es ja so die ein oder anderen Jugendteams oder College, na, College wahrscheinlich nicht, aber so Junior- oder Highschool-Teams, Junior, College oder Highschool-Teams, die ja dann auch so digital Tarnmuster drauf Farben.
Ist halt ein Hingucker, ne?
Naja, ich finde das immer so ein bisschen grenzwertig. Also
genau, was kann man vermischen, was nicht, ne?
Ja, aber gut, das ist halt aber auch eine Geschmacksfrage und die Jungs da drüben haben ja eh nochmal einen anderen Bezug zu ihren Streitkräften als wir. Wer sind wir, dass wir das beurteilen wollen?
Ja, also witzigerweise habe ich, wir kennen das ja aus der NFL und aus dem College und sowas, ne? Salute to Service, ne? Mhm. Also den Dienstleistenden salutieren in Anführungsstrichen. Ist jetzt natürlich in der bundesrepublikanischen Tradition schwierig, obwohl wir den Bürgern Uniform haben als Konzept.
Ja.
Ne? Aber der Bürger nimmt die Uniform nicht wahr.
Ja, jetzt wird's politisch.
Ja, ich muss mich auch zurückhalten, aber ich sage jetzt mal gesellschaftspolitisch, finde ich es halt ein bisschen komisch, dass wir im Prinzip, sag ich, beim Football so ziemlich alle amerikanischen Trends übernehmen. Mhm. Nur das komischerweise nicht, wobei ich der Meinung bin, so etwas wie Bundeswehr oder Zivildienst und sowas, ne, das muss man trotzdem ins Licht drücken. Und das ist immer so die Frage, ist es jetzt Meinung vom Verein? Soll man es machen? Meine persönliche Meinung wäre, man sollte es machen. Man ist ja in der Gesellschaft als Verein und sollte auch alle Teile der Gesellschaft irgendwie versuchen, ins Boot zu holen. Finde ich halt nur sehr, sehr bemerkenswert, dass wir in Deutschland genau das nicht mitmachen. Alles andere machen wir mit.
Ja, aber zumindest kann man ja den Leuten Respekt zollen, die jetzt zum Beispiel als Polizist oder als Rettungskräfte arbeiten.
Genau.
Warum nicht? Weil man sieht ja auch oft genug, dass gerade auch Sanitäter im Einsatz angegriffen werden, wo ich dann auch manchmal an der Intelligenz der Menschheit zweifle. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob das hier hingehört.
Aber da kann ein Verein, das kenne ich aus Amerika, wenn du jetzt irgendwo bist und bist dann irgendwie Mitglied der Armed Forces oder irgendwelche anderen Institutionen, die dazu zählen, ist ja nicht nur die Armee, die Luftwaffe, die dazu zählen, auch Küstenwache und sowas, gibt es Läden, da kriegst du Rabatt. Ne? Mhm. Und ich habe bisher selten Vereine erlebt, wo du dann, sag ich mal, auch Rabatt kriegst als Wehrdienstleistender. Okay, gibt es jetzt momentan nicht, aber als Wehrdienst noch gab, habe ich es relativ selten gesehen, dass ein Wehrdienstleistender Rabatt auf den Eintritt kriegt. Und das gerade in einem Bereich, wo ich sage, ja, seid froh über jeden Zuschauer, der kommt.
Ja, vielleicht gibt's das ja auch schon vereinzelt und wir wissen das halt nicht. Also ich kann es mir schon gut vorstellen, dass irgendwo ein Verein in der Kasernennähe oder so, Stützpunktnähe sowas vielleicht anbietet und wir wissen es einfach nur nicht. Aber vielleicht hat ja da jemand eine Info mal für uns. Ja. Wäre mal interessant zu wissen.
Ich finde es cool, ich finde es ein Träumchen.
So, wir gehen jetzt so langsam auf die Zielgerade über. Dann können wir eigentlich noch mal schnell unseren dritten Titel jeweils für unsere Playlist Kartoffelsalat raushauen.
Ja, fangen wir an.
Ja, ein Feel-Good-Song, den ich gerade irgendwie definitiv brauche. Also immer, wenn ich den höre, komme ich nochmal ein bisschen ins Schmunzeln und kriege so ein bisschen Südsee-Feeling. Von den Beach Boys, Kokomo.
Oh Gott, ich stell mir eine Kette gerade in so ein Bastkleid vor. Gott.
Hey, ich hab hier so ein Balance-Board, was aussieht wie ein Surfbrett, was dann auf so einer Korkrolle balanciert wird. Und dann zu dem Song, was meinst du, was dann abgeht?
Boah, jetzt stellt euch bitte mal vor, der Kälte auf dem Balanceboard mit einem Bastleit verliert die Balance. Gottes Willen, hoffentlich gibt es keine Videos davon.
Vielleicht nicht ein Bassrock, aber so ein, wie nennen sich die Dinger? Soreng, diese Wickelröcke. Und dazu ein Hawaii-Hemd wäre doch cool. Übrigens, ich will mir jetzt ja auch noch so ein Stand-Paddle fürs Longboard holen.
Also ein Paddle fürs Longboard, ne?
Ja, genau.
Ich bin ja ein Verfechter, beim Football ganz viel Balanceübungen zu machen.
Ja, genau. Ich habe auch schon welche geordert. Dass ich
die Leute mal über irgendwelche Bänke jage. Ne?
Hallo, das hast du von mir, du Sack.
Ich habe es aus dem Kampfsport noch. Nur, dass ich keine Hochbahn mehr nehme. Ne? Aber ja, das sind halt so die Sachen, die wir nehmen können. Und da ist Longboardfahren eigentlich immer eine total coole Nummer. Und das habe ich auch, hast ja bei mir gesehen, ne? Das mit den Stand-Up-Paddling. Ne? Also erstens, es macht Bock. Ne? Zweitens, du rutschst weniger mit dem Fuß aus, weil du nicht mehr so viel pumpen musst. Ne?
Ja, geht nicht so.
Du kannst was über den Oberkörper machen. Ne? Und das Beste an diesen Paddeln, an diesem Paddeln, an diesen Landpaddeln ist, ne? Die Leute gucken dich doof an und wer richtig doof guckt, den kannst du aus dem Weg paddeln. Total cool für die Innenstadt. Bam, bam, bam.
Na, ich habe ja endlich die Freigabe von meinem Vorstand gekriegt, dass ich Balanceboards für meine Jungs kaufen kann.
Oh, wie cool ist das denn?
Mhm. Oh. Du hast aber noch einen dritten Song.
Ja, weil mich jetzt die letzte Woche das halt ein bisschen ziemlich genervt hat, in Anführungsstrichen, dieses ganze Hin und Her, dieses, was jetzt mit Restart und den Elfen passiert und mit AVD, dieses ganze Hickhack hin und her, weil es jetzt Maße annimmt, die mich so ein bisschen an den Kalten Krieg erinnern, ne, habe ich ein Lied von Frankie Goes to Hollywood genommen, Two Tribes, also zwei Stämme ziehen in den Krieg und keiner wird gewinnen, weil das ist momentan so meine düstere Voraussicht, dass wir da echt, ja, noch lange drunter leiden werden.
Ja, supi. So, jetzt wollte ich auch. Ach so, ja, nochmal die kurze Info, wo ihr diese Playlist findet. Bei Spotify ist das ja leider so ein bisschen kompliziert. Ihr müsst leider Gottes nach meinem Spotify-Profil suchen, Florian Döring, Döring mit OE. Und da ist diese Liste einsehbar und der könnt ihr dann auch folgen und dann werdet ihr auch immer informiert, wenn diese Liste aktualisiert wird. Das werde ich dann gleich mal machen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Ansonsten seid ihr auch immer herzlich eingeladen, uns eure Meinung mitzuteilen. Sie darf eben auch wirklich kritisch sein. Da haben wir absolut nichts dagegen. Dann gehen wir auch gerne drauf ein, wenn ihr das möchtet. Bei der anderen Kritik, die wir heute erwähnt haben, habe ich das absichtlich ein bisschen anonym gehalten, weil ich glaube, dass derjenige nicht erwähnt werden wollte. Und dann nehmen wir auch Rücksicht drauf. Ansonsten erzählt uns weiterhin, wo ihr unseren Podcast hört und was ihr vielleicht auch von uns hören möchtet an Themen. die wir hier besprechen können oder was wir mal als Best of Five abhandeln sollen oder dergleichen.
No? Genau, auch Themenvorschläge oder wie wir inhaltlich vielleicht was anders machen können oder sowas, da sind wir ja offen. Nur nicht während des Podcasts, das ist immer doof, wenn einer anruft. Also ne, besser. Ne? Ansonsten wollen wir mal eine Vorschau machen auf die nächsten Folgen, was wir so in der Pipeline haben.
Ja, hau doch mal raus. Also Tom haben wir ja schon erwähnt, der hat Zustimmung signalisiert und da werde ich mich auf jeden Fall nochmal mit ihm in Verbindung setzen, weil ich glaube, das wird einfach ein sau interessantes Gespräch werden.
Ja, ich habe in der Pipeline, er wird wahrscheinlich nächste Woche bei mir zu Besuch mal kurz vorkommen, für ein Käffchen, Markus Meyer, der ist Coach bei, jetzt inzwischen bei den Sirena Milano, Frauenteam aus Mailand und da glaube ich auch amtierender Dauermeister und das ist die Damenmannschaft der Milano Seamen, das ist auch ein altes italienisches Team und für viele, die es nicht wissen, Italien war so einer der Ausgangspunkte für europäischen Football. Ja. Und er kann sehr viel erzählen. Er war auch Headcoach der Panther U19 unter anderem und ist auch sehr viel durch die Weltgeschichte gereist und kennt mehrere Footballverbände inzwischen. Und das wird ein sehr interessantes Gespräch.
Da haben wir dann auch quasi mal einen Vergleich.
Vielleicht. Ja, also mehr als ein Vergleich. Das ist mehr so ein Quervergleich. Ne? Also ich muss auf die Tube drücken, dass wir dann unser Kontingent nicht sprengen. Vielleicht wird es ein Mehrteiler.
Ansonsten haben sich bei mir noch die Hof-Jokers gemeldet.
Die haben doch so ein geiles Logo, oder?
Ja, die haben so einen Joker-Kopf
Ja, ist doch geil.
Und die spielen, glaube ich, auch mit so einem digitalen Muster, wenn ich das richtig gesehen habe.
Boah, da freue ich mich jetzt schon drauf.
genau, die hatten sich bei mir gemeldet. Da werden wir jetzt auch mal zwischendurch aufnehmen. Ich melde mich bei euch, Jungs. Und dann haben wir, beziehungsweise bin ich halt noch an Angraben, die Sandra Bartel, die da eben auch Offensive Line Coach der Cobra Ladies war.
Oh, und das ist cool.
Ja, also auf jeden Fall finde ich sehr interessante Gesprächspartner mit Potenzial für wirklich interessante Gespräche. Und wenn wir da draußen Zuhörer haben, die jetzt auch sagen, Mensch, würde ich auch mal cool finden, wenn wir unser Team über die Art, über die Plattform mal vorstellen können. Ihr seid herzlich eingeladen, meldet euch bei uns entweder über unsere Facebook-Profile oder über Instagram, die Coach Potatoes zusammengeschrieben. Und da könnt ihr dann den E-Mail-Button hitten und dann eine E-Mail schreiben, die landet dann bei mir. Und ja, dann kriegen wir da auf jeden Fall was hin. Würde uns auf jeden Fall tierisch freuen.
No? Ja, so. Ich freue mich.
So, und ich meine, Carsten, für den Umstand, dass wir heute wirklich gar kein Programm hatten und das wirklich so im Freestyle-Akimbo-Modus gemacht haben.
Akimbo-Style.
Genau, haben wir das doch eigentlich ziemlich gut gerockt.
Ja, ich muss ehrlich sagen, also im Nachhinein, wir hatten natürlich einen Plan, wir tun wollten nur so, als ob wir keinen hatten.
Ja, also normalerweise schreibe ich ja immer so ein bisschen das Programm. Wir sammeln ja Themen über die 2 Wochen und bringen die dann halt zu Papier und handeln das, also Stichpunkte, ne? Und dann wird natürlich frei gesprochen. Aber
wir scouten vorher sogar. Ne?
Aber diesmal ohne Zettel, ohne nix. Also,
aus dem Stegreif, ne?
Aber ich fand das sogar ein bisschen entspannter. Also ich hatte das Gefühl, für mich, es war ein entspannterer Talk.
Ja, ich habe mir währenddessen noch an den Füßen gepolkt, ich war auch sehr entspannt.
Ja, ich sage jetzt nicht, was ich hier so getrieben habe, aber...
Ja, ich sehe ja nur deinen Kopf. Ich weiß nicht, was du sonst so Akimbo-Style machst.
Oh nee.
Oh Gott, Kopf. Jetzt haben wir den Aufkleber definitiv wieder verdient. Ne?
Du und dein Aufkleber.
Ja, ich würde mal sagen, haben wir fertig, wa?
Haben wir fertig, Flasche leer und ich glaube, diesmal eine gute Zeit.
Genau, und die nächste Folge, nächstes Interview kommt dann auch direkt nächste Woche, ne?
Nächste Woche, genau.
Ach, da habe ich ja noch jemanden vergessen, ne? Oder hatte ich schon erwähnt gehabt, dass wir die QFL haben?
Die QFL hast du am Rande erwähnt, aber nicht mit wem wir da sprechen.
Genau, da haben wir den Rempo, das ist der... der Gatte der QFL-Gründerin, der Canessa Coleman. Und die QFL ist im Prinzip die Damenliga in den Niederlanden und ist wohlgemerkt kein Verband, sondern im Prinzip ein eigenständiges Unternehmen. Und da haben wir mit ihm drüber geredet, wie zur Hölle macht man eigentlich eine Football-Liga auf, die ein komplett eigenständiges Unternehmen ist. Und er hat uns da, was das angeht, einige wundernde Augen bereitet. Und wir waren teilweise echt ein bisschen baff. Also es
war ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Und die Organisation will ja halt auch ins Internationale wachsen. Und da könnte es für die einen oder anderen Damenmannschaften vielleicht auch Perspektiven geben. Aber wir wollen da natürlich diesbezüglich
nicht vorgreifen, nicht spoilern,
nicht vorgreifen und schon gar nicht nicht abwerben. Das muss ja dann jeder für sich selber wissen. Aber die Grundidee finden wir schon mal gut und deswegen haben wir uns mit Remco, hieß er, ne?
Genau.
Remco haben wir uns unterhalten und der hat uns sehr interessante Einblicke gegeben. Und das liebe ich an diesem Podcast, dass wir hier wirklich interessante Charaktere in den Interviews haben und diese Gespräche, die machen auch richtig Spaß. Also
ja, und wir hatten unseren ersten internationalen Gast gehabt. Okay, er kann Deutsch, kommt aus den Niederlanden, aber hey, unser erster internationaler Gast.
Ja, aber das erste Gespräch mit Mirza fand ich schon toll. Ja. Danach mit Henning von den Razorbacks, das war ein tolles Gespräch. Da haben wir ja nach der Aufnahme ja auch noch über eine Stunde gequatscht. Das hätten wir auch noch mal als eigenständiges Interview rausbringen können, weil wir uns da so gut verstanden haben. Remco war ein tolles Gespräch.
Ja, mit Ulrike auch. Also das,
Ulrike war auch ein sehr entspanntes Gespräch und das ist, glaube ich, das, was mir in diesem Podcast am meisten Spaß macht, da verschiedene interessante Charaktere vom überall aus dem Football mal irgendwie zu hören und zu erfahren, was sie so machen. Also deswegen also die Bitte.
Ohne Loop-Hudelei, ne? Ich glaube, wir haben jetzt schon eine ziemliche Bandbreite abgefrühstückt. Ne? Mit Wolfgang Best hatten wir auch, sag ich mal, einen Football-Veteran der ersten Stunde.
Mhm.
Ja. Jetzt sind wir noch mit Frauenfußball international, haben Jugend gehabt. Ne? Uns fehlt jetzt noch ein richtiger, waschechter Jugend-Tackle-Coach.
Kriegen wir bestimmt auch noch irgendwann ran.
Na, ich hab da einen in der Pipeline.
Also deswegen
übrigens, ne, Panther U19 haben eine zweite Mannschaft. Ne?
Kranker Scheiß. Ja, deswegen würde uns das sehr freuen, wenn wir da noch so ein bisschen Feedback bekommen, wer da gerne mit uns reden möchte. Das macht diesen Podcast, glaube ich, sehr interessant und wir haben auch viel Feedback bekommen, dass die Leute es toll finden, dass wir gerade den unterklassigen Football beleuchten und auch mal andere Football-Aspekte beleuchten und nicht halt immer nur das Coaching oder nur die NFL, sondern eben auch wirklich Football an der Basis repräsentieren und das wollen wir auch gerne weitermachen. So, bevor wir uns jetzt dumm und dämlich labern.
Die besten Gatorade-Geschmäcker.
Genau, bevor wir uns jetzt dumm und dämlich labern und nicht mehr herausfinden, würde ich sagen, machen wir jetzt hier Cut. Das waren die Couch Potatoes, euer Lieblings-Football-Podcast und wir sind raus, ne?
Genau, jetzt gibt's Laberlauch Hackfleischsuppe.
Yeah. Ciao.
Mahlzeit.
Die Couch Potatoes.